Die Botschaft, das sechste Siegel, wurde am 23. März 1963 im Brenham-Tabernakel gepredigt. Übersetzer ist Bruder Reinhard Köpp. Lasst uns gerade einen Moment die Häupter beugen. Herr, wir sind wiederum zum Gottesdienst versammelt und wir denken an die Zeit vergangener Tage, als sie alle wegen der Segnungen des Herrn nach Silo hinaufkamen. Und jetzt haben wir uns heute Abend hier versammelt, um dein Wort zu hören. Und während wir diesen bestimmten Teil der Schrift durchgenommen haben, in dem das Lamm der Einzige war, der diese Siegel öffnen oder lösen konnte, und wir beten das heute Abend, wenn wir dieses große sechste Siegel betrachten, wir bitten, himmlischer Vater, dass das Lamm es heute Abend öffnet. Wir sind hier, um es zu verstehen. Kein Mensch auf Erden oder im Himmel war tauglich, nur das Lamm wurde tauglich befunden. So möge der alles Genügende kommen und uns das Siegel heute Abend öffnen, damit wir hinter den Vorhang der Zeit schauen mögen. Wir glauben, dass es uns helfen würde. Vater, an diesem großen, sündvollen Tag, in dem wir leben, es würde uns helfen und ermutigen. Wir vertrauen jetzt, dass wir Gnade vor deinem Angesicht finden. Wir befehlen uns selbst dir, dem Wort an, im Namen von Jesus Christus. Amen. Guten Abend, Freunde. Es ist ein Vorrecht, heute Abend wiederum hier im Gottesdienst des Herrn zu sein. Ich bin ein klein bisschen spät. Ich ging gerade zu einem Notfall ein, im Sterben liegender Mann, ein Mitglied dieser Gemeinde. Seine Mutter geht zu uns und sie sagten, dass der Mann gerade im Sterben läge. Deswegen ging ich hinab und sah nur den Schatten eines Mannes auf dem Bett liegen. Er war am Sterben, ein Mann etwa in meinem Alter. Und in nur einem Moment sah ich den Mann wieder auf seine Füße stehen und den Herrn preisen. Und so wird Gott, wenn wir willig sind, unsere Sünden zu bekennen und das zu tun, was richtig ist, und um Gnade bitten, ihn anrufen, so wird auch Gott willig sein und warten, um es uns zu gewähren. Ich weiß, dass es heute Abend warm ist. Ich denke, dass die Heizung ausgeschaltet ist. Und wir sind, ich habe gestern Abend bemerkt oder heute, dass dies der siebte Tag in einem Raum ohne Licht ist. Nur elektrisches Licht, in dem ich studiert und zu Gott gebetet habe, um diese Siegel zu öffnen. Es gab gestern so viele aus der Gruppe der Fragensteller oder die Fragen geschrieben haben. Es waren weniger Fragen, aber sie wollten gerne auf jeden Fall einen Heilungsgottesdienst haben. Sie wollten noch einen zusätzlichen Tag bleiben, um am Montag einen Heilungsgottesdienst zu haben. Deshalb würde ich könnte es tatsächlich tun, wenn es die Menschen möchten, wenn sie es gerne wollen. Ihr könnt darüber nachdenken und es mich wissen lassen, wenn ihr wollt und für die Kranken beten möchtet. Ich habe die ganze Zeit für diese Siegel ausgewählt und habe mich zurückgezogen, um nur für die Siegel da zu sein. So könnt ihr darüber nachdenken und darüber beten und dann lasst es mich wissen. Und so der Herr will, werde ich. Mein nächstes Treffen ist in Albuquerque, New Mexico. Das werden noch ein paar Tage sein. Vorher muss ich wieder zu Hause sein, um einige Arbeit für die nächste Versammlung in Arizona zu erledigen. Und wenn es dann der Wille des Herrn ist, bete darüber und ich tue es auch, dann werden wir ein wenig später mehr darüber wissen. Ich merke gerade etwas. Wenn ihr über Krankheiten sprecht, sofort kommt es zu mir. Versteht ihr? Die Dame, die hier sitzt, wenn ihr nicht etwas hilft, wird sie nicht mehr lange hier verweilen. So beten wir, dass Gott etwas tut. Deshalb bist du hier. Du kommst von weit her. So seht ihr, dass der Heilige Geist einfach alles weiß, aber ich habe versucht, diese Zeit für die Siegel zu nutzen, weil wir sie dafür angesetzt haben. Versteht ihr? Aber wenn da eine, wie viele sind krank? Ist hier irgendjemand gekommen, damit für ihn gebetet wird? Lasst mich eure Hände sehen. Überall. Oh my, gut. Wie viele denken, dass es richtig und der Wille des Herrn ist, zu bleiben und einen Montagabend nehmen und einfach für die Kranken zu beten? Möchtet ihr Montagabend einen Heilungsgottesdienst haben? Möchtet ihr das gerne haben? Könnt ihr es euch einrichten? Gut, so der Herr will, werden wir es tun. Wir werden Montagabend einen Heilungsgottesdienst für die Kranken haben und für die Kranken beten. Nun, ich hoffe, dass es nicht die ganze Gruppe durcheinander bringt, mit der ich wieder zurückgehe, zurück nach Arizona. Bruder Norman, ist er hier irgendwo? Bringt das dein Programm durcheinander oder irgendetwas, Bruder Norman? Bruder Fred und die anderen, ist das alles in Ordnung? Gut, so der Herr will, werden wir dann Montag für die Kranken beten. Einfach einen Abend zusätzlich für alle ansetzen, nur um für die Kranken zu beten. Nun, es wird dann nichts mehr von den Siegeln kommen. Der Herr öffnet gerade diese Siegel und dann werden wir Montagabend für die Kranken beten. Nun, oh, ich habe mich wirklich unwahrscheinlich darüber gefreut, dem Herrn mit diesem zu dienen. Habt ihr euch daran erfreut? Jetzt sprechen wir von dem 5. Siegel oder vielmehr dem 6. Siegel und es fängt beim 12. Vers des 6. Kapitels an und geht bis zum 17. Es ist eines der langen Siegel, wo eine Reihe von Dingen hier geschehen. Jetzt erst einen kleinen Rückblick auf gestern Abend. Jedes Mal eine Art kleinen Hintergrund. Ich möchte auch noch etwas anderes sagen. Ich fand in dem Kasten 4 oder 5 wichtige Dinge für mich. Mir wurde gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall entschuldigen. Sind die Tonbänder eingeschaltet? Ich möchte mich bei euch Predigerbrüdern und bei euch allen hier entschuldigen. Sie sagten, als ich gestern Abend über Elia sprach, in der Zeit, als er dachte, dass er der Einzige wäre, der in der Entrückung sein würde oder der Einzige, der errettet werden würde. Und ich sagte, 700 anstatt 7000. Ist das wahr? Gut, das tut mir auf jeden Fall leid, Freunde. Ich sollte es eigentlich besser wissen. Es war ganz einfach ein Versprecher, denn ich wusste, dass es 7000 sind. Ich habe es nur nicht richtig gesagt. Ich danke euch. Und das bedeutet, ich bin froh, dass ihr aufpasst, was ich sage, denn es sind 7000. Ich habe 2 oder 3 Notizen darüber. Dort hieß es, Bruder Branham, ich glaube, du hast dich geirrt. Und weiter waren es nicht 7000 anstatt 700. Und ich dachte, sicherlich habe ich nicht 700 gesagt. Und dann kam Billy, ich nahm die nächste Notiz und es hieß, Bruder Branham, ich glaube, du hast 700 gesagt. Jemand sagte, Bruder Branham, war das eine geistliche Vision, dass es als ein Typ zu sehen ist? Du hast es typisiert mit 7. Es macht die Menschen nervös, wenn ihr über diese Dinge nachdenkt und es gibt auch Grund dazu, es macht auch mich nervös. Heute geschah etwas, als dieses Siegel geoffenbart wurde, sodass ich direkt in den Hof hinausgehen musste, einfach für eine Weile in den Hof hinausgehen musste. Das ist wahr. Mir ist einfach beinahe die Luft weggeblieben, versteht ihr? Deshalb diese Spannungen. Oh my. Und noch eine andere Sache. Ihr verlasst euch darauf, was ich sage, und Gott wird mich dafür verantwortlich machen, was ich euch sage. Deswegen muss ich absolut sicher sein, so sicher, wie man nur über diese Dinge sein kann, weil es eine gewaltige Zeit ist, in der wir leben. Ich habe über den Heilungsgottesdienst für Montagabend nachgedacht. Das würde nichts bei dir durcheinander bringen, Bruder Neville. Teurer Bruder Neville, ich kann euch sagen, sie haben gerade einen dazu gemacht, vermutlich zum Pastor gemacht, der Übersetzer. Ich denke, dass sie das Vorbild verloren haben. Er war ganz gewiss ein echter Kamerad und Freund für mich, das kann ich euch versichern. Das Tabernakel ist jetzt fertiggestellt und sie haben hier jetzt Sonntagsschulräume und alles ist fertig und in Ordnung. Und einige von euch Leuten, die hier im Umkreis wohnen, direkt in Jeffersonville, die zur Gemeinde kommen möchten, ihr habt hier einen schönen Platz und einen Ort, wo man zur Sonntagsschule gehen kann mit feinen Lehrern und mit Bruder Neville für die Erwachsenenklasse. Er ist ein echter Pastor. Ich sage das nicht, um ihm einfach einen Blumenstrauß zu überreichen, sondern ich möchte ihm lieber jetzt eine kleine Rose geben als einen ganzen Kranz, wenn er gestorben ist. Ich kenne Bruder Neville seit meiner Kindheit. Er hat sich kein bisschen verändert. Er ist immer noch derselbe arme Neville, so wie er immer war. Ich erinnere mich an einen Besuch. Er hatte wohlwollend genug, mich zu seinem Pult einzuladen, als er noch ein Methodistenprediger hier in der Stadt war. Wir hatten eine schöne Versammlung dort unten in Clarksville. Ich denke, dass es Howard Park heißt. Harrison Avenue Methodistenkirche. Ich denke, dort muss er dich gefunden haben. Dort unten, Schwester Neville. Dort unten, weil sie auch eine Methodistin war. Ich kam zurück und sagte zu dieser Gemeinde hier, das ist einer der feinsten Männer. Eines Tages werde ich ihn in dem Namen des Herrn Jesus taufen. So geschah es auch. Hier ist er und er ist jetzt mein Kamerad direkt an meiner Seite und solch ein ehrenhafter, angesehener Mann. Er ist mir immer beigestanden wie so fest, wie er nur konnte. Was ich auch sage, er stimmt einfach damit überein und bleibt dabei. Sogar als er das erste Mal kam, als er die Botschaft noch nicht verstand, aber er hat sie geglaubt und er ist ihr treu geblieben. Das ist Ehre, das ist Respekt. Über so einen Bruder kann ich nicht genug sagen. Möge der Herr ihn segnen. In Ordnung, ein kleiner Rückblick auf den letzten Abend, wo das fünfte Siegel gebrochen wurde. Wir werden heute Abend nicht den ganzen Weg zurückverfolgen, nur so weit, um an das fünfte Siegel anzuknüpfen. Wir finden heraus, dass es der Antichrist war, der vorwärts ritt und dass am Ende alle drei Kräfte in eine Kraft übergingen, wo er das fahle Pferd, tot genannt, in den Schlund des Abgrundes, in die Verdammnis ritt, wo es herkam. Und wir haben herausgefunden, wie die Schrift zeigt, dass wenn der Feind hereinkommt wie eine Flut, der Geist Gottes eine Standarte dagegen erhebt. Und wir haben es gestern Abend vollkommen im Wort bestätigt gesehen. Es gab nämlich vier lebendige Wesen, die viermal dem Reiter begegneten. Und er ritt jedes Mal ein anderes Pferd. Ein weißes Pferd, dann ein rotes Pferd, ein schwarzes Pferd und dann ein fahles Pferd. Wir haben herausgefunden, was diese Farben bedeuten und was sie taten. Wir brachten es direkt hinüber in die Gemeindezeitalter und das ist genau, was es bewirkt hatte, einfach vollkommen. Deshalb versteht, wenn das Wort Gottes zusammenpasst, bedeutet es, dass es richtig ist. Seht ihr? Ich glaube, dass alles, was mit dem Wort Gottes zusammenhängt, immer Amen ist. Es ist wie eine Person sagt, dass sie eine Vision gehabt hat und sie haben gesagt, dass es, oh, sie wissen, dass es der Herr gegeben hat, weil es mit großer Kraft kam. Nun, die Vision mag in Ordnung sein, aber wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt und im Gegensatz zum Wort ist, ist es nicht richtig. Vielleicht sind einige Mormonenbrüder oder Schwestern hier. Einige von ihnen bekommen vielleicht diese Tonbänder. Ich möchte nicht sagen, einige der feinsten Menschen, denen du begegnen kannst, sind die Mormonen. Eine sehr feine Art Menschen. Ihr Prophet Joseph Smith, dieser feine Mann, den die Methodisten hier in Illinois getötet haben und auf ihrer Durchreise. Ich zweifle nicht an, dass er diese Vision gehabt hat. Ich glaube, dass er ein aufrichtiger Mann war. Aber die Vision, die er hatte, war im Gegensatz zu der Schrift. Deshalb mussten sie eine Mormonenbibel herausgeben. Für mich ist es aber diese hier. Ich sage euch, dass dies das Wort ist. Das ist es. Einmal kam ein Prediger von einem fremden Land und ich sah, wie er mit einer anderen Frau im Auto herumfuhr. Sie kamen zu einer Versammlung und ich fand heraus, dass sie zwei oder drei Tage lang nur er und sie gefahren waren, um zusammen in die Versammlung zu kommen. Die Frau war schon drei oder viermal verheiratet gewesen und dieser Prediger kam in die Hotelhalle, wo ich auch war, und kam auf mich zu. Er schüttelte mir die Hände, ich schüttelte seine Hand, erhob mich und unterhielt mich mit ihm. Ich fragte ihn, wenn du Zeit hast, kann ich dich einen Moment in meinem Zimmer sprechen? Er sagte, sicherlich, Bruder Branham. Ich führte ihn aufs Zimmer und sagte zu dem Prediger, Reverend, mein Herr, Sie sind ein Fremdling in diesem Land, aber diese Dame hat einen schlechten Ruf. Ich sagte, Sie sind den ganzen Weg von dem und dem Ort bis zu dem und dem Platz gefahren. Er sagte, ja, mein Herr. Und ich sagte, fürchten Sie nicht, dass dieses, ich stelle Sie nicht in Frage, aber denken Sie nicht, dass dies ein schlechtes Licht auf Ihr Zeugnis als Prediger wirft. Denken Sie nicht, dass wir ein besseres Beispiel abgeben sollten. Er sagte, oh, diese Dame ist eine Heilige. Ich sagte, das bezweifle ich gar nicht, Bruder. Die Sache ist die, dass nicht jeder, der sie anschaut, ein Heiliger ist. Du schaust auf das, was du tust. Ich glaube, es ist besser, wenn du vorsichtig bist. Ich spreche von Bruder zu Bruder. Ich sagte, diese Frau ist jetzt vier oder fünfmal verheiratet. Er sagte, ja, ich weiß das. Ich sagte, du lehrst das nicht in deiner Gemeinde zu Hause, Bruder, nicht wahr? Er sagte, nein. Aber weißt du, ich hatte eine Vision darüber, Bruder Branham. Ich sagte, das ist fein. Er sagte, macht es dir etwas aus? Ich glaube, dass ich dich etwas in deiner Belehrung darüber zurechtbringen kann. Und ich sagte, in Ordnung, ich freue mich, darüber zu hören. Er sagte, weißt du, während dieser Vision schlief ich. Ich sagte, ja. Und dann sah ich, dass es ein Traum war. Er sagte, meine Frau hatte mit einem anderen Mann gelebt und mich betrogen. Dann kam sie zu mir und sagte, oh Liebling, vergib mir, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Von jetzt an werde ich dir treu sein. Er sagte, natürlich habe ich sie so sehr geliebt, dass ich ihr einfach vergeben habe und in Ordnung gesagt habe. Und dann, weißt du was, dann bekam ich die Auslegung von der Vision. Das war diese Frau. Sicherlich war sie alle die vielen Male verheiratet, aber für sie ist es in Ordnung zu heiraten, denn der Herr liebt sie so sehr, dass sie heiraten kann, so oft sie möchte. Ich sagte, deine Vision war sehr nett, aber sie ist weit weg vom richtigen Weg, entfernt. Ich sagte, es ist verkehrt, verstehst du? Du solltest das nicht tun. So, das ist. Aber wenn ihr seht, dass die Schriftstellen mit anderen zusammenpassen und einen fortwährenden Zusammenhang bilden, wo ihr sie zusammen seht, wo die eine Schriftstelle aufhört, setzt die andere ein, fügt sich ein, bringt das gesamte Bild hervor. Es ist so, als ob man ein Kreuzworträtsel zusammenstellt. Ihr findet das Teil, das zusammenpasst. Es gibt kein anderes, welches hineinpasst. So bekommt ihr das Bild zusammen. Und es gibt nur einen, der das tun kann. Das ist das Lamm. Deshalb schauen wir zu ihm. Aber wir finden heraus, als dieser Reiter, er war ein einziger Reiter, der diese Pferde ritt. Wir haben ihn zurückverfolgt und gesehen, was er getan hat und alles andere. Wir stellten fest, dass er das in den Gemeindezeitaltern tat. Als er dann auf einen bestimmten Tier hervorging und bestimmte Dinge tat, stellten wir fest, dass jemand gesandt wurde, um das zu bekämpfen, was jener tat. Für das erste Zeitalter wurde jemand gesandt, ein Löwe. Das war natürlich das Wort, Christus. Das nächste war der Ochse. Während der Zeit der dunklen Zeitalter, als die Kirche sich organisiert hatte und Lehren anstatt des Wortes angenommen hatte. Ihr erinnert euch, dass die ganze Sache auf zwei Dingen basiert. Eines ist der Antichrist, das andere ist Christus. Es ist heute noch dasselbe. Es gibt keine halben Christen. Es gibt keinen betrunken, nüchternen Mann. Keinen schwarz-weißen Vogel. Nein, nein. Keinen Sünderheiligen. Nein, du bist entweder ein Sünder oder ein Heiliger. Es gibt einfach nichts dazwischen. Entweder du bist wiedergeboren oder du bist nicht wiedergeboren. Entweder du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt oder du bist nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Egal, wie viel Sensation du erlebt hast, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann bist du es auch nicht. Und wenn du damit erfüllt worden bist, zeigt es auch dein Leben. Es stimmt dann damit überein. Niemand muss dem anderen etwas darüber sagen. Man erkennt es, weil es ein Siegel ist. Nun, wir haben herausgefunden, wie diese Tiere jedes Mal geritten sind. Eines dieser Tiere sandte seinen Dienst als politische Macht heraus und vereinigte religiöse Kräfte und politische Kräfte miteinander. Wir fanden heraus, wie Gott seine Kräfte hervorsandte, um diesem zu begegnen. Wir können direkt zurückgehen und sehen, welches Gemeindezeitalter es war. Wir schauen zurück, genau dort ist es. Dann fanden wir heraus, wie ein anderes Zeitalter hervorkam und der Feind den Antichristen im Namen der Religion sandte, im Namen von Christus, im Namen der Gemeinde. Jawohl, mein Herr, er trat im Namen der Gemeinde hervor, das ist die wahre Gemeinde, sagte er. Der Antichrist ist nicht Russland, das ist nicht der Antichrist. Der Antichrist ist der echten Christenheit so nah, dass die Bibel sagt, dass alles verführt würde, was nicht vorherbestimmt ist. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen alles, was nicht vorherbestimmt ist, es heißt die Auserwählten. Jeder kann das Wort nehmen, in den Fußnoten nachschauen und dann sehen, was es bedeutet. Es heißt die Auserwählten, Vorherbestimmten. Er verführt jeden, dessen Name nicht in dem Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt war. Als das Lamm geschlachtet wurde, wurden die Namen in das Buch getan. Er steht heute Abend an der heiligen Stätte in der Herrlichkeit als ein Fürsprecher und hält für jede Seele Fürsprache, deren Name in dem Buch ist. Niemand kennt diesen Namen außer ihm. Er ist derjenige, der dieses Buch in seiner Hand hat und er weiß, wann der Letzte hereinkommt. Dann sind die Tage seiner Fürsprache vorüber. Dann kommt er hervor, um das zu beanspruchen, wofür er Fürsprache gehalten hat. Er tut jetzt die Arbeit des Verwandtschaftserlösers und kommt hervor, um sein Eigentum zu empfangen. Oh my, das sollte jeden Christen in die Lage bringen, sich selbst zu prüfen und seine Hände zu Gott zu erheben und zu sagen, reinige mich, oh Herr, schau in mein Leben und lass mich sehen, wo meine schlechten Stellen sind und lass es mich ganz schnell aus dem Weg bekommen. Denn wenn der Gerechte kaum errettet wird, wo wird dann der Sünder und der Gottlose erscheinen? Es ist die Zeit, sich selber zu untersuchen. Und wenn du dieses im Wort platzieren möchtest Nun, ich möchte nicht, dass ihr mir darüber Fragen stellt, denn ihr würdet mich fast wieder in eine andere Sache hineinbringen. Ich meine, wenn ihr eure Fragen schreibt, ich denke, dass die Fragen trotzdem hineinkommen. Dies ist die Zeit des Untersuchungsgerichtes. Das ist wahr. Nun, wir werden das in den Posaunen durchnehmen. Und wenn wir dahin kommen, wann immer der Herr es bereithält oder in den Zornschalen. In diesem Untersuchungsgericht werden wir feststellen, gerade bevor die Wehen hervorkamen, wir sehen, dass das wahr ist und die drei Engel, die die Erde schlugen und riefen, wehe, wehe, wehe den Bewohnern der Erde. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Die Zeit, in der, seht diese Dinge, in denen wir uns jetzt befinden und die wir gerade jetzt durchnehmen, geschehen, nachdem die Gemeinde bereits gegangen ist. Diese Dinge sind die Trübsalsperiode. Ich denke, dass es in dem Herzen eines jeden Gläubigen wirklich fest verankert sein sollte, dass die Gemeinde niemals durch die Trübsalsperiode geht. Nichts könnt ihr angeben, das besagt, dass die Brautgemeinde durch die Trübsal geht. Ihr könnt sagen, dass die Gemeinde hineingeht, aber nicht die Braut. Die Braut wird dann gegangen sein, denn seht, sie hat keine Sünde. Nichts, was gegen sie steht, die Gnade Gottes hat sie vollkommen bedeckt und die Bleiche hat jede Sünde so weit weggenommen, dass es nicht einmal eine Erinnerung daran gibt. Nichts anderes mehr als nur Reinheit, vollkommene in der Gegenwart Gottes. Oh, das sollte bewirken, dass die Braut auf die Knie geht und zu Gott ausruft. Ich denke an eine kleine Geschichte. Ich hoffe, dass ich jetzt für die Einleitung nicht zu viel von eurer Zeit nehme. Ich tue dies zu einem Zweck. Ich warte, bis ich den Geist spüre, um dann anzufangen. Dieses ist eine heilige Sache. Seht, wer weiß denn diese Dinge? Niemand anders als Gott. Sie waren nicht bestimmt, geoffenbart zu werden. Die Bibel beweist, dass sie bis zu dieser Zeit nicht geoffenbart werden sollten. Das ist genau die Wahrheit. Sie hatten Vermutungen darüber. Aber jetzt sind wir dazu bestimmt, genau die Wahrheit darüber zu erhalten. Die bestätigte Wahrheit. Beachtet jetzt, es gab ein junges Mädchen im Westen, die sich in einen Mann verliebte, der sich ebenso in sie verliebt hatte. Er war ein Viehhändler und kam dorthin im Auftrag der Armor-Gesellschaft. Sie hatten ein großes, eines Tages kam der Chef, er war der Sohn vom Chef in Chicago und natürlich haben sie ein richtiges Westernfest für ihn veranstaltet. Die Mädchen machten sich fein, jede von ihnen wollte sicher sein, diesen jungen Mann für sich zu gewinnen. Ihr wisst, es war der Sohn des Besitzers. So haben sie sich in ihre Westerntracht gekleidet und so wird es im Westen getan. Gerade haben sie so eine Episode durchgezogen. Bruder McGuire, ich denke, er ist jetzt hier, haben sie in der Stadt ohne Westernkleidung ertappt und ins Gefängnis gesteckt. Sie brachten ihn vor ein Känguru-Gericht, eine Art selbst aufgestelltes Bürgergericht, und ließen ihn dafür Strafen bezahlen und zwangen ihn, sich Westernkleidung zu kaufen. Ich sah, wie die anderen mit umgehängten Gewehren herummarschierten, etwa so lang. Sie gehen dort wie früher. Sie versuchen, in den Tagen einer vergangenen Zeit zu leben. In Kentucky versucht ihr, in der vergangenen Zeit des Ostens zu leben. Geht dort nach Renfortal und nach diesen Orten. Ihr liebt es, zu der alten Zeit zurückzukehren. Irgendetwas verursacht dieses. Aber wenn es darum geht, zu dem Evangelium in Originalform zurückzugehen, dann möchtet ihr das nicht. Ihr möchtet etwas Moderneres. Was verursacht, dass ein Mann verkehrt handelt? Was bewirkt, dass er trinkt und so weiter? Oder dass eine Frau etwas Verkehrtes tut? Es ist dasselbe, weil sie versucht, etwas dürstet in ihr, etwas dürstet in ihm. Sie versuchen, diesen heiligen Durst mit den Dingen der Welt zu stillen, obwohl Gott derjenige sein sollte, der diesen Durst stillen sollte. Er schuf euch mit diesem Durst. Das ist der Grund, warum ihr nach etwas dürstet. Gott schuf euch in der Weise, damit ihr ihm diesen heiligen Durst übergebt. Aber wenn ihr versucht, den Durst zu stillen, wie kann jemand wagen, das zu tun? Ihr habt kein Recht dazu, zu versuchen, den heiligen Durst zu stillen. Ihr dürstet nach etwas und wendet euch dann der Welt zu. Versucht ihn mit den Dingen der Welt zu befriedigen. Ihr könnt das nicht tun. Es gibt nur einen, der ihn löschen kann und das ist Gott. So hat er euch geschaffen. So haben diese Mädchen so eine richtige Westernparty für diese Jungen veranstaltet, als er kam. Jedes war sich sicher, ihn für sich zu gewinnen. Eine kleine Cousine war noch auf der Farm, sie war eine Waise. Sie musste einfach die ganze Arbeit für die anderen erledigen, weil diese ja ihre Fingernägel schön halten mussten. Ihr wisst ja, wie das ist. Auch konnten sie wegen ihren Händen nicht das Geschirr abwaschen und dergleichen. All die wirklich schwere Arbeit tat sie. Als dann schließlich der junge Mann kam, traten sie heraus und brachten ihn in einen alten Wagen im Western-Stil. Sie kamen herein, indem sie mit ihren Gewehren schossen und sich so aufführten, ihr wisst, um ein Theater zu machen. An jedem Armen hatten sie dort draußen einen großen Tanz, einen Tanz im alten Stil. Alle Farmer aus der Umgebung kamen herein und führten Tänze vor und so weiter. Dieses Fest dauerte erstmal 2 oder 3 Tage an. Eines Abends ging dieser junge Mann nach draußen, um einfach eine Weile von dem Tanz und von diesen Mädchen auszuruhen. Und es geschah, als er gerade zu dem Pferch hinunterging, sah er ein kleines Mädchen, das ein wenig zerlumpt aussah. Sie hatte eine Waschschüssel mit Wasser, womit sie das Geschirr gewaschen hatte. Er dachte, ich habe sie nie zuvor gesehen. Ich frage mich, wo sie wohl herkommt. Und so ging er seinen Weg an der Seite um die Arbeitshütte herum und ging dort hinunter und kam von der anderen Seite der Einzäunung zurück und traf sie dort. Sie war barfuß, sie hielt inne und senkte ihren Kopf. Sie hatte gesehen, wer es war und war sehr schüchtern gegenüber dieser Person. Sie war ja nur eine Cousine der anderen Mädchen, deren Väter Vorarbeiter bei dieser großen Armorfirma waren und deswegen... Sie hielt ihren Kopf gebeugt, sie schämte sich, weil sie barfuß war. Er sagte, wie heißt du? Sie sagte es ihm. Er fragte, warum bist du nicht dort mit den anderen zusammen? Sie brachte einige Entschuldigungen vor. Am nächsten Abend schaute er wieder nach ihr aus. Schließlich saß er dort draußen, während die anderen dort weitermachten und alles Mögliche. Er saß auf dem Weidezaun und beobachtete, wie sie kam und das Waschwasser ausgoss. Er beobachtete sie und sagte zu ihr, kennst du eigentlich meine wahre Absicht, warum ich hier bin? Sie sagte, nein, mein Herr, ich weiß es nicht. Er sagte, der Grund, warum ich hier bin, ist eine Frau zu finden. Er sagte, ich finde in dir einen Charakter, den die anderen nicht haben. Ich dachte dabei an die Gemeinde. Er fragte, willst du mich heiraten? Sie sagte, ich? Ich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich? Seht, es war der Sohn vom obersten Chef. Er besaß alle Firmen und Farmen und dergleichen durchs ganze Land. Er sagte, in Chicago konnte ich keine Frau finden. Ich möchte eine echte Frau. Ich will eine Frau mit Charakter. Und das, wonach ich Ausschau halte, sehe ich in dir. Er fragte, willst du mich heiraten? Sie sagte, gut. Es überraschte sie. Sie sagte, ja. Er sagte, gut. Er sagte ihr, dass er zurückkommen würde. Er sagte, nun, mache dich bereit, heute in einem Jahr werde ich zurückkommen. Ich werde dich mitnehmen und dich von hier wegholen. Dann brauchst du nicht mehr auf diese Weise zu arbeiten. Ich werde dich nach Chicago mitnehmen und dir ein Haus bauen, wie du es noch nie gesehen hast. Sie sagte, ich habe noch nie ein Zuhause gehabt, ich bin eine Waise. Er sagte, ich werde dir ein Haus bauen, ein richtiges, dann werde ich zurückkommen. Dieses behielt sie das ganze Jahr hindurch im Auge. Sie arbeitete, was sie nur konnte, um genug Geld für ihren 1 Dollar Tageslohn oder was sie auch mit ihrem Arbeitgeber vereinbart hatte, zusammenzusparen, um sich ihr Hochzeitskleid zu kaufen. Ein vollkommener Typ auf die Gemeinde. Sie machte ihre Kleider fertig. Wisst ihr, als sie dieses Hochzeitskleid vorführte, sagten ihre Cousinen, oh, du armes, dummes Kind, meinst du dir einbilden zu können, dass so ein Mann irgendetwas mit dir zu tun haben will? Sie sagte, aber er hat es versprochen. Er hat es versprochen und ich glaube seinem Wort. Oh, er hat dich doch nur zum Narren gehalten, sagten sie. Wenn er irgendjemanden genommen hätte, dann nur jemand von den anderen. Sie sagte, aber er hat es mir versprochen und ich warte auf ihn. Und ich auch. So verstrich die Zeit. Schließlich war der Tag da und zu einer bestimmten Stunde sollte er da sein. So zog sie ihr Gewand an. Sie hatte bis jetzt nicht einmal von ihm gehört, aber sie wusste, dass er da sein würde. Sie zog ihr Hochzeitskleid an und machte alles bereit. Da lachten sie erst richtig aus, denn der oberste Chef war kürzlich bei dem Vorarbeiter gewesen und keine von den Mädchen hatte etwas von der Sache gehört. Deswegen war es einfach alles eine geheimnisvolle Sache für sie. Das ist es sicher auch. Aber dieses Mädchen hatte alles auf sein Wort gegründet, dass er für sie zurückkommen würde. Die anderen lachten, legten ihre Arme umeinander, tanzten um sie herum und sagten, oh, oh, lachten sie auf diese Weise aus. Armes, dummes, kleines Mädchen. Aber sie stand einfach nur da, nicht ein bisschen Schamröte. Sie hielt ihre Blumen und hatte ihr Hochzeitskleid fertig bereitet. Wisst ihr, sie kämpfte. Seine Braut hat sich selbst bereitet. Sie hielt ihre Blumen fest und wartete. Sie sagten, ich hab's dir ja gesagt, dass es ein Irrtum war. Schau doch, er wird nicht kommen. Sie sagten, ich hab noch 5 Minuten Zeit. Sie sagten, er wird da sein. Oh, sie haben sie einfach ausgelacht. Und genau zu der Zeit, als an der alten Uhr die 5 Minuten abgelaufen waren, hörte sie galoppierende Pferde und den Sand unter den Rädern knirschen. Der alte Wagen hielt an. Sie sprang aus ihrer Mitte und aus der Tür heraus. Er sprang aus der Kutsche heraus und da fiel sie in seine Arme. Er sagte, jetzt ist alles vorüber, Liebling. Sie ließ ihre alten Cousinen-Denominationen dort sitzen und zuschauen und ging nach Chicago zu ihrem neuen Zuhause. Ich kenne noch eine andere große Verheißung in der gleichen Art. Ich bin gegangen, um eine Stätte für euch zu bereiten und ich komme zurück, um euch in Empfang zu nehmen. Sie mögen sagen, dass ihr verrückt seid, aber Bruder, gerade jetzt, während diese Siegel in einer solch übernatürlichen Weise brechen, kann ich beinahe hören, wie die Uhr tickt und die Zeit in die Ewigkeit hineinläuft. Ich kann beinahe sehen, wie der Engel dort steht und am Ende der Botschaft des 7. Engels sagt, die Zeit wird nicht mehr sein. Die kleine treue Braut wird eines Tages in die Arme von Jesus hinwegfliegen, wenn er sie zum Hause seines Vaters nimmt. Lasst uns an diese Dinge denken, während wir jetzt fortfahren. Beachtet den Dienst des Löwen, das Wort, den Ochsen, das arbeitende Opfertier, die Klugheit der Reformatoren, dann kommt das Adlerzeitalter herein, welches diese Dinge aufgreifen, offenbaren und zeigen soll. Im Gottesdienst gestern Abend fanden wir auch heraus, welch großes Geheimnis mit diesem Siegel geöffnet wurde. Es war völlig im Gegensatz zu meinem früheren Verständnis. Ich habe eben nur angenommen, dass es richtig war. Ich habe immer gedacht, dass die Seelen unter dem Altar die ersten christlichen Märtyrer waren, aber gestern Abend fanden wir heraus, als Gott der Herr das Siegel für uns brach, dass dies absolut unmöglich ist. Sie waren es nicht. Sie waren in die Herrlichkeit gegangen, direkt auf die andere Seite und dort waren sie. Wir fanden heraus, dass sie Juden waren, die während der Zeit hervorkamen, wo 144.000 werden herausgerufen, was wir heute Abend und morgen durchnehmen werden. Zwischen dem 6. und 7. Siegel werden die 144.000 herausgefunden und wir finden heraus, dass sie Märtyrer waren, welche getötet wurden und noch nicht. Sie hatten weiße Kleider an, ihre Namen waren im Lebensbuch des Lammes geschrieben und ihnen wurden weiße Kleider gegeben, jedem einzelnen von ihnen. Wir haben das durchgenommen. Ich glaube, dass es nichts Vergleichbares in der Welt gibt, wie diese Juden, die durch solch eine Trübsalzeit gingen. Während der Zeit des letzten Krieges wurden sie von allen gehasst. Eichmann tötete Millionen von ihnen in Deutschland. Ihr habt die Gerichtsverhandlung vor kurzem gehört. Millionen von unschuldigen Menschen wurden umgebracht. Juden, nur weil sie Juden waren, aus keinem anderen Grund. Die Bibel sagt hier, dass sie aufgrund ihres Zeugnisses für Gott umgebracht wurden, wegen dem Wort Gottes und dem Zeugnis, welches sie hatten. Nur wir finden heraus, dass die Braut das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus war. Diese aber hatten kein Zeugnis von Jesus Christus. Und wir fanden heraus, dass die Bibel sagt, dass ganz Israel, das vorherbestimmte Israel, errettet wird. Römer 11. Nun, wir wissen das. Und dort haben wir jene Seelen gesehen. Jetzt schaut, wie nah alles ist. Warum konnte es nicht vorher sein? Weil es vorher nicht geschehen ist. Jetzt könnt ihr es sehen. Versteht ihr das? Seht doch, wie der große Heilige Geist sieht, wie diese Dinge durch die Zeiten und Zeitalter hindurch hervorkamen. Und jetzt ist es geoffenbart. Nun schaust du und siehst, dass es die Wahrheit ist. So verhält es sich. Es waren die Märtyrer in der Drangsal von der Vortrübsatzperiode von Eichmann. Sie sind nur ein Typ auf die Märtyrer der 144.000, welche zwischen dem 6. und dem 7. Siegel hereinkamen. Das siebte Siegel ist nur eine Sache, das ist alles. Es war Stille im Himmel für die Zeit einer halben Stunde. Nur Gott kann das offenbaren, es ist noch nicht einmal irgendwo symbolisiert. Das kommt morgen Abend, betet für mich. Wir beobachten jetzt, während wir in das sechste Siegel hineingehen. Möge der himmlische Vater uns helfen, während wir uns jetzt zum sechsten Siegel wenden. Jetzt der 12. Vers des 6. Kapitels. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurde aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Beachtet das. Schaut jene mächtigen Männer an. Was haben sie getan? Sie haben den Wein des Zornes von der Hurerei mit der Hure empfangen. Das ist genau dieselbe Gruppe, die von ihrem Wein getrunken hat. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? Was für eine Einführung zu. Seht jetzt die Reiter. Die Reiter und das antwortende, lebendige Wesen hatten aufgehört. Dann sind wir hinaufgenommen worden. Wir sehen die Märtyrer unter dem Thron. Diese Märtyrer sind die wahren orthodoxen Juden, welche im christlichen Glauben starben, besser gesagt religiösen Glauben, weil sie keine Christen sein konnten. Erinnert euch, dass Gott ihre Augen verblendet hatte und sie sollten für eine lange Zeit blind sein, bis die Heidengemeinde hinaufgenommen ist. Gott handelt nicht mit zwei Völkern zur gleichen Zeit, weil das sehr im Gegensatz zu seinem Wort ist. Denkt daran, dass er immer mit Israel als einer Nation umgeht. Es ist immer die Nation Israel, bei den Heiden sind es Einzelne. Ein Volk wird aus den Heiden genommen. Die Heiden mussten aus allen Völkern der Welt zusammengestellt werden. Nun hier und dort ist auch ein Jude hineingekommen, versteht ihr? Genauso wie Araber und Iren und Inder und was auch immer. Es sind Menschen aus allen Völkern der Welt, aus denen dieser Blumenstrauß, die Braut, besteht. Aber wenn Gott wieder dazu kommt, mit Israel zu verhandeln, in dem letzten Teil der 70 Wochen, geht er mit ihnen als einer Nation um. Mit den Heiden ist es dann zu Ende. Die Stunde kommt bald und vielleicht schon an diesem Abend, in der Gott sich vollständig von den Heiden abwenden wird. Ganz genau, so hat er es gesagt. Sie werden die Mauern von Jerusalem zertreten, bis die Zeit der Heiden abgelaufen ist. Die Zeiten sind vorbei, ja, mein Herr. Und dann heißt es, wer unrein ist, verunreinige sich noch mehr. Wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Dann gibt es überhaupt kein Blut mehr auf dem Stuhl in dem Heiligtum. Es gibt kein Blut mehr auf dem Altar. Das Opfer ist entfernt worden. Nichts anderes mehr als Rauch und Blitz und Gericht ist dort drinnen. Und das ist genau das, was heute Abend hier im sechsten Siegel ausgegossen wird. Das Lamm hat seine Vermittlerarbeit verlassen. Das Werk der Fürbitte dort drüben auf dem Thron ist beendet worden. Das Opfer, wir haben ihn vollkommen im Typ gesehen, den Verwandtschaftserlöser, das blutige Lamm, das hervorkam, das Lamm, das geschlachtet worden war, blutig, getötet, zerschlagen, es kam hervor und nahm das Buch aus seiner Hand. Das ist dann, wenn die Tage zu Ende sind. Jetzt kommt er, das zu beanspruchen, was er erlöst hat. Amen. Das bewirkt gerade jetzt etwas in mir. Wir finden jetzt heraus, dass Johannes sagte, ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, geschah ein großes Erdbeben. Die ganze Natur wurde unterbrochen. Gott hat große Dinge getan, wie das Heilen der Kranken, das Öffnen der Augen der Blinden, große Werke. Aber hier stellen wir fest, dass die Natur taumelt. Ja, die gesamte Natur. Schaut, was stattfindet. Die Erdbeben, die Sonne wurde schwarz und der Mond gab sein Licht nicht mehr. Die Sterne wurden geschüttelt und fielen herunter. Ja, alles Mögliche geschah gerade zu der Zeit, in der das sechste Siegel geöffnet wurde. Dann findet diese statt. Direkt nachdem die Märtyrer bekannt geworden sind, mit den Märtyrern war es nun vorbei. Nun, ihr seht, dass wir jetzt ganz nah bei dieser Stunde sind. Es kann zu jeder Zeit stattfinden, weil die Gemeinde fast fertig ist, um hinaufzufliegen. Aber denkt daran, wenn diese Dinge geschehen, wird die Braut nicht mehr hier sein. Denkt daran, die Braut ist dann weg. Sie braucht durch nichts von diesem hindurchzugehen. Das ist eine Zeit der Trübsal für die Reinigung der zurückgebliebenen Gemeinde. Ihr wird es auferlegt, dorthin durchzukommen, aber nicht der Braut. Seine Geliebte nimmt er beiseite. Ja, mein Herr, er hat sie erlöst. Es ist seine eigene Auswahl, seine eigene Wahl, wie jeder Mann seine Braut erwählt. Nun, das Erdbeben, lasst uns jetzt die Schriftstellen vergleichen. Habt ihr Bleistift und Papier mitgebracht? Ich möchte, dass ihr etwas für mich tut, wenn ihr etwas aufschreiben möchtet. Schreibt dieses auf, weil es sei denn, dass ihr die Tonbänder mitnehmt. Jetzt möchte ich, dass ihr mit mir lest. Wir vergleichen Schriftstellen von diesem großen Ereignis. Wir werden sehen, was unter diesem großen Geheimnis, unter dem sechsten Siegel des Buches der Erlösung verborgen ist. Nun erinnert euch, dass dies verborgene Geheimnisse sind. Die sechs Siegel sind im Ganzen ein großes, gewaltiges Buch, einfach sechs Rollen zusammengerollt. Das ganze Buch der Erlösung wird so abgewickelt, die ganze Erde wurde so erlöst. Das ist der Grund, warum Johannes weinte. Hätte niemand das Buch bekommen können, wäre die ganze Schöpfung verloren gewesen. Sie wäre dann einfach zu den Atomen und Molekülen und zum kosmischen Licht und so weiter zurückgekehrt. Es hätte nicht einmal mehr die Schöpfung gegeben, nur die Person Gottes, mehr nicht, weil Adam die Rechte an dem Buch verloren hatte. Er hat sie eingebüßt, als er auf seine Frau hörte, und sie hörte auf die Überlegungen Satans anstatt auf das Wort Gottes. Es war verwirkt, es konnte nicht in die schmutzigen Hände Satans, der sie verführt und vom Weg abgebracht hatte, zurückkehren. Deswegen ging es zu seinem ursprünglichen Besitzer zurück, wie es bei jeder Urkunde der Fall ist. Sie ging direkt zu seinem ursprünglichen Besitzer zurück. Das war Gott, der Schöpfer, der sie gemacht hatte, und er hält sie. Es gibt einen Preis, und das ist die Erlösung. Es gab einen Preis für die Erlösung, und es gab niemanden, der ihn bezahlen konnte. Deshalb sagte er schuf seine Gesetze, seinen eigenen Gesetzen über einen Verwandtschaftserlöser. Niemand konnte gefunden werden. Jeder Mensch wurde durch Sex, durch geschlechtliches Verlangen geboren. Alle waren in der ursprünglichen Sünde mit Satan und Eva verwickelt. Deshalb konnte der Mensch es nicht tun. Bei dem Menschen war nichts zu finden. Kein heiliger Papst, Priester, Theologe oder wer auch immer. Niemand war würdig. Es konnte auch kein Engel sein, weil es ein Verwandter sein musste. Es musste ein Mensch sein, dann wurde Gott selbst ein Verwandter, indem er durch die jungfräuliche Geburt menschliches Fleisch annahm. Er vergoss sein Blut, es war nicht das Blut eines Juden, es war auch nicht das Blut eines Heiden, es war das Blut Gottes. Die Bibel sagt, dass wir durch das Blut Gottes gerettet sind. Das Kind bekommt das Blut vom Vater, wir wissen das. Irgendwas im männlichen Geschlecht produziert das Hämoglobin. So finden wir heraus, es ist wie die Henne, die ihr Ei legt. Sie kann ein Ei legen, aber wenn der Hahn, der Partner, nicht mit ihr zusammengekommen ist, kann es nicht ausgebrütet werden, es ist nicht befruchtet. Die Frau ist nur ein Brutkasten, der das Ei in sich trägt, aber der Keim kommt von dem männlichen Teil, und in diesem Fall war das männliche Teil Gott selber. Aus diesem Grund sage ich, der Weg hinauf ist zuerst hinunter, und groß zu werden heißt, erst klein zu werden. Gott war so groß, dass er sich selbst in solch eine winzige Sache hineinformte, zu einem kleinen winzigen Keim im Mutterschoß einer Jungfrau. Und dort herum entwickelte er die Zellen und das Blut. Dann wurde er geboren und auf der Erde aufgezogen. So war sein Anfang, unbefleckt, ohne jegliches Geschlechtsverlangen. Und dann gab er das Blut dahin, weil er ein Verwandter für uns wurde. Er war der blutsverwandte Erlöser. Und er vergoss sein Blut freiwillig. Er musste es nicht tun. Er gab es freiwillig, um zu erlösen. Dann geht er auf den Altar Gottes und wartet dort, während Gott das Buch der Erlösung in seiner Hand hält. Das blutige Lamm steht auf dem Opferaltar. Dort ist das Lamm, um Erlösung zu bringen und Fürsprache zu halten. Wie kann dann irgendjemand wagen zu sagen, dass Maria oder Josef oder irgendein anderer Sterblicher ein Fürsprecher sein könnte? Es gibt keine Fürsprache, es sei denn, das Blut befindet sich dort. Jawohl, es gibt nur einen Fürsprecher, Mittler zwischen Gott und dem Menschen, und das ist Christus Jesus. So sagt es die Schrift. Dort steht er, bis die letzte Seele erlöst worden ist. Dann kommt er hervor, um das, was er erlöst hat, zu beanspruchen. Oh, was für ein großer Vater er ist. Nun erinnert euch, nun, ich habe immer gelehrt, dass durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jedes Wort bestätigt werden soll und die Schriften. Ebenso kannst du auch nicht nur eine Schriftstelle nehmen und damit etwas beweisen, es sei denn, dass es noch eine andere gibt, die damit übereinstimmt. Seht, ich kann eine Schriftstelle nehmen und sagen, Judas ging hin und erhängte sich. Und dann eine andere nehmen und sagen, gehe du hin und tue das Gleiche. Ihr seht, dass es nicht mit dem Übrigen übereinstimmt. Als ich sah, was der Heilige Geist unter dem sechsten Siegel hervorbrachte, dachte ich, dass es gut wäre, wenn wir die Stunde heute Abend ein wenig anders gestalten. Wenn ihr mir die ganze Zeit so zuhört, könnte es euch ermüden. Deshalb dachte ich, dass wir etwas anders vorgehen. Jetzt gebt acht, dieses große Ereignis war unter dem Buch des Geheimnisses der Erlösung versiegelt. Jetzt hat das Lamm es in seiner Hand und ist dabei, es zu brechen. Jetzt lasst uns zum 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gehen, wo das Lamm selber spricht. Nun, jeder weiß, dass Christus der Autor des ganzen Buches ist, wenn es darum geht. Aber dieses hier ist seine Rede oder seine Predigt zu den Menschen, zu den Juden. Jetzt möchte ich, dass ihr euer Buch in dieser Weise haltet, Matthäus 24 und Offenbarung 6, gleichzeitig geöffnet. Und lasst uns das einfach hier ein bisschen vergleichen. Deshalb beobachtet es jetzt und dann könnt ihr herausfinden, wie es sich verhält. Seht, was das Lamm hier in Symbolen zeigt, sagt er hier auf der anderen Stelle in Worten. Genau in gleicher Weise. Das zeigt, dass es richtig ist. All das steht in Verbindung. Hier bei der einen Stelle spricht er darüber, hier bei der anderen geschieht es. Das ist einfach die vollkommene Bestätigung. Nun, lasst uns das 24. Kapitel von Matthäus anschauen und auch Offenbarung Kapitel 6 und es miteinander vergleichen. Wir alle wissen, dass jeder Gelehrte und jede Person dieses Kapitel benutzt, um über die Trübsalsperiode zu sprechen. Es kommt aus dem 24. Kapitel von Matthäus. Und jetzt lasst uns, denn wir wissen, dass dieses sechste Siegel das Gerichtssiegel ist. Es ist das Gerichtssiegel. Genau das ist es. Nun, ich denke, wir haben den Antichristen reiten gesehen, haben gesehen, wie die Gemeinde hinaufgeht. Das ist jetzt beendet, sie ist gegangen. Dann sehen wir die Märtyrer von jenen Juden dort hinten unter dem Altar. Aber hier brechen jetzt die Gerichte über die Menschen herein, die dort aus diesem Trübsalsgericht kommen 144.000 erlöste Juden hervor. Ich werde euch beweisen, dass es Juden sind und keine Heiden. Sie haben nichts mit der Braut zu tun, nicht eine Sache. Die Braut haben wir schon längst hinaufgehen sehen. Du kannst das nirgendwo anders hinplatzieren. Sie erscheint nicht mehr bis zum 19. Kapitel der Apostelgeschichte. Gemeint ist Offenbarung 19, der Übersetzer. Jetzt beachtet, das sechste Siegel ist das Gerichtssiegel des Wortes. Lasst uns hier beginnen und Matthäus 24 lesen. Jetzt möchte ich euch hier etwas geben, was ich gerade nachgeschaut habe. Nun Matthäus 24, 1 bis 3. Gut, von dort lesen wir. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht all dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Jetzt der dritte Vers. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Nun lasst uns hier anhalten. Diese drei Verse fanden Dienstagnachmittag am 4. April im Jahre 30 statt. Die ersten zwei Verse fanden am Nachmittag des 4. Aprils des Jahres 30 statt und der dritte Vers fand am Dienstagabend desselben Tages statt. Sie kamen zu dem Tempel und fragten ihn diese Dinge. Was ist mit diesem und was ist mit dem? Schaut auf diesen großen Tempel, ist er nicht wunderschön? Er sagte, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Dann ging er auf den Berg hinauf und setzte sich. Dort war es dann nachmittags. Dort stellten sie ihm Fragen und sagten, wir möchten gern über einige Dinge Bescheid wissen. Beachtet, drei Fragen werden von den Juden seinen Jüngern gestellt. Drei Fragen wurden gestellt. Beachtet als erstes, wann werden diese Dinge sein? Wann wird dort nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden? Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Zweite Frage. Und das Ende der Welt. Seht ihr, es sind drei Fragen und hier machen viele Menschen Fehler. Sie wenden diese Dinge hier auf ein einziges Zeitalter an, obwohl ihr seht, dass er hier drei Fragen beantwortet. Beachtet jetzt, wie wunderschön es ist. Jetzt den dritten Vers, den letzten Satz von dem dritten Vers. Und was wird sein? Zuerst traten die Jünger besonders zu ihm auf dem Ölberge. Sage uns, wann diese Dinge sein werden. Frage Nummer 1. Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Frage Nummer 2. Und von dem Ende der Welt? Frage Nummer 3. Seht, es werden drei verschiedene Fragen gestellt. Jetzt möchte ich, dass ihr umblättert und beobachtet, wie Jesus ihnen hier über diese Dinge Bescheid sagt. Oh, es ist so wunderbar. Es bewirkt einfach, wie hieß das Wort, das gestern Abend benutzt wurde? Die Anregung durch die Offenbarung. Gebt jetzt Acht und lasst uns zum ersten Siegel dieses Buches gehen und dieses mit der ersten Frage vergleichen. Wir wollen jede Frage betrachten und alles einfach nacheinander vergleichen. Und sehen, ob es nicht Hand in Hand läuft, genauso wie wir es beim Öffnen der Gemeindezeitalter bei allem anderen auch getan haben. Hier ist das Siegel dann vollkommen geöffnet. Beachtet jetzt, wir werden erst lesen. Dann antwortete er ihnen. Dann fängt er an, ihnen zu antworten. Das möchten wir mit den Siegeln vergleichen. Beachtet jetzt, das erste Siegel ist Offenbarung 6, 1 bis 2. Wir lesen jetzt Kapitel 6, 1 bis 2. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegel öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Was hatten wir herausgefunden, wer dieser Bursche war? Der Antichrist, Matthäus 24, jetzt Matthäus 24, 4 bis 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Seht ihr, der Antichrist, da ist euer Siegel. Hier hat er es ausgesprochen und hier öffnen sie das Siegel. Hier war er einfach vollkommen. Jetzt das zweite Siegel, Matthäus 24, 6 und Offenbarung 6, 3 bis 4. Gebt jetzt Acht. Matthäus 24, 6. Lasst mich sehen, was hier gesagt wird. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. In Ordnung. Lasst uns das zweite Siegel nehmen, Offenbarung 6, 3 bis 4. Beachtet, was er sagt. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachteten. Und ein großes Schwert wurde ihm gegeben, vollkommen, ganz genau. Oh, ich liebe es, wenn die Schrift sich selbst beantwortet. Ihr nicht auch? Der Heilige Geist hat alles geschrieben und er ist auch in der Lage, es zu offenbaren. Jetzt lasst uns das dritte Siegel beachten. Nun, dies ist eine Hungersnot. Jetzt Matthäus 24, 7 und 8. Lasst uns Vers 7 und 8 nehmen. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Seht, jetzt schreitet es voran. Nun, Offenbarung 6, jetzt werden wir das dritte Siegel öffnen. Es steht in Offenbarung 6, 5 und 6. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte, wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, welches sagte, ein Königsweizen für einen Denar und drei Königsweizen. Gerste für einen Denar und das Öl und den Wein beschädige nicht. Hungersnot, seht ihr, genau dasselbe Siegel, das gleiche, was auch Jesus sagte, in Ordnung. Viertes Siegel, Seuchen und Tod, beachtet Matthäus 24. Wir werden den achten Vers lesen, den siebten und achten Vers. Ich glaube, das ist das vierte Siegel, was ich hier habe, in Ordnung. Nun, was habe ich hier vorher gelesen? Habe ich etwas Falsches gelesen? Ja, ich hatte das angestrichen. Ja, da sind wir jetzt. Jetzt geht es weiter. Lasst uns jetzt hier beim siebten Vers beginnen, das vierte Siegel und auch Offenbarung 6, 7 bis 8. Der siebte und achte Vers von Matthäus 24. Gut, denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Jetzt das vierte Siegel, das wir hier drüben lesen. Das vierte Siegel beginnt mit dem siebten und achten. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Nun wartet, ich habe dies falsch niedergeschrieben. Nur eine Minute, 7 und 8, lasst uns sehen. Matthäus 24, 7 und 8, jetzt lasst uns sehen, wir werden es schon hinkriegen. Das ist jetzt das dritte Öffnen, ist das nicht so? Matthäus 24, 7 und 8, es tut mir leid. Nun, das öffnet den Regen oder die Hungersnot, es öffnet die Hungersnot, in Ordnung. Jetzt die Seuchen und der Tod. Ja, mein Herr, jetzt kommen wir dazu. 7 und 8, das sollte das vierte Siegel sein. Lasst uns sehen, wo wir das vierte Siegel bekommen. Und als er das vierte Siegel geöffnet hatte, ja, das ist der fahle Pferdereiter, der Tod, seht ihr? Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, sein Name war Tod und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Jetzt seht, das war der Tod. Nun, das fünfte Siegel, Matthäus 24, 9, 13. Lasst uns sehen, ob ich das jetzt wieder richtig habe. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Jetzt sind wir bei dem fünften Siegel und das hatten wir gestern Abend. Sie werden euch überliefern und einander verraten und so weiter. Jetzt beachtet hier das sechste Siegel. Es ist das fünfte Siegel gemeint, der Übersetzer. Kapitel 6, 9 bis 11. Jetzt lasst uns zu diesem gehen. Offenbarung 6, 9 bis 11. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herr, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen einen jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Seht, unter dem fünften Siegel finden wir Märtyrertum. Und im Kapitel 24, 9 bis 13 stellen wir ebenso fest, dass es Märtyrer waren. Sie werden euch überliefern und euch töten. Und so weiter. Seht, dasselbe Siegel geöffnet. Nun kommen wir zum sechsten Siegel. Matthäus 24, 29 und 30. Kapitel 24, Vers 29 und 30. Hier haben wir es. Nun, wir werden dann auch zur Offenbarung 6, 12 bis 17 gehen. Das ist genau das, was wir gerade gelesen haben. Nun hört dieses. Es ist das, was Jesus in Matthäus 24, 29 und 30 sagte. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage. Was? Es ist die Trübsal von dieser Amateurtrübsal. Sie sind dort durchgegangen. Wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Lest jetzt hier darüber in der Offenbarung das sechste Siegel, das wir gerade durchnehmen. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird und jeder Berg und jede Insel wurde aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in Höhlen und in den Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns, verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorne des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? Einfach vollkommen. Schlagt jetzt wieder zurück und seht, was Jesus hier in Matthäus 24, 29 sagte. Hört nach diesem Eichmann-Prozess und so weiter. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Gebt jetzt Acht. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in den Himmeln erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Seht genau dasselbe, was Jesus in Matthäus 24 sagte. Ist verglichen mit dem, was der Offenbarer hier in dem sechsten Siegel öffnete, ganz genau dasselbe. Jesus sprach von der Trübsalzeit, seht ihr. Zuerst fragten sie, wann diese Dinge sein werden, wann der Tempel zerstört werden würde. Er beantwortet das. Als nächstes fragen sie, wann die Zeit kommen würde, wann das Zeitalter der Märtyrer kommen würde, wann der Antichrist aufstehen würde und wann der Antichrist den Tempel zerstören würde. Daniel, wie wir jetzt zurückgehen könnten, um Daniel aufzugreifen, wo er sagt, dass dieser Fürst kommen wird. Ihr Bibelleser wisst das. Und was sollte er tun? Er würde das tägliche Opfer abschaffen und noch anderes, was in dieser Zeit stattfinden würde. Auch Jesus spricht hier davon und unterstreicht es. Er sagte, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Orte. Was ist das? Die Oma-Moschee stand später an der Stelle des Tempels, den sie niederbrannten. Er sagte, lass diejenigen, die auf dem Berge sind und lass diejenigen, die auf dem Dache sind, nicht herabkommen, um die Sachen aus dem Hause zu holen. Lass denjenigen, der auf dem Felde ist, nicht zurückkehren, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein. Seht ihr? Und all diese Dinge würden durch die Zeitalter stattfinden und werden durch das Öffnen des sechsten Siegels bestätigt. Jetzt möchte ich, dass ihr beachtet, dass Jesus, morgen Abend sprechen wir davon, die Belehrung über das siebte Siegel ausgelassen hat. Es ist hier nicht zu finden. Beachtet, er geht hier anschließend direkt mit Gleichnissen weiter. Auch Johannes liest das siebte Siegel aus. Das wird eine gewaltige Sache sein. Es steht nichts darüber geschrieben. Beide ließen dieses siebte Siegel aus und der Offenbarer, Gott sagte, nur Johannes sagte, es war eine Stille im Himmel. Jesus sagte nie ein Wort darüber. Gebt jetzt acht, wir gehen zum 12. Vers zurück. Im 12. Vers von Offenbarung 6, der Übersetzer, sehen wir, wie unser Siegel geöffnet wird. Genauso wie im 5. Siegel waren hier keine lebendigen Wesen vertreten. Warum? Dies geschah auf der anderen Seite des Evangeliumszeitalters in der Trübsalzeit. Das 6. Siegel ist die Trübsalzeit. Genau das findet statt. Die Braut ist gegangen. Seht ihr, kein lebendiges Wesen ist mehr da, nichts mehr. Was etwas sagt, es ist einfach, nun Gott handelt jetzt nicht mehr mit der Gemeinde, sie ist gegangen, er handelt jetzt mit Israel. Dieses ist auf der anderen Seite, wo Israel die Botschaft des Königreichs durch die zwei Propheten von Offenbarung 11 empfängt. Denkt daran, dass Israel eine Nation ist, Gottes Dienernation. Und wenn Israel hereingebracht wird, wird es eine nationale Angelegenheit sein. Israel, das Zeitalter des Königreiches, wo der Sohn Davids auf dem Thron sitzt. Aus diesem Grund rief auch die Frau aus, du Sohn Davids. David ist der Sohn Davids. Gott hatte David geschworen, einen Sohn zu erwecken, der seinen Thron einnehmen sollte. Es würde ein ewiger Thron sein. Er sollte kein Ende haben. Salomo brachte dann das Sinnbild hervor, in dem er den Tempel baute. Und Jesus sagte ihnen gerade hier, dass nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird. Was versuchte er ihnen damit zu sagen, dass er zurückkommt? Wann kommst du zurück? Diese Dinge werden stattfinden, bevor ich zurückkomme. Und hier sind sie. Nun geht es um die Zeit der Trübsale. Erinnert euch, wenn das Königreich auf der Erde errichtet wird, nun, dies mag ein wenig schockieren und wenn es eine Frage gibt, könnt ihr mich immer noch fragen, wenn ihr diese Frage stellen möchtet, weil ich es gerade anschneide, wenn ihr es nicht bereits schon wisst. In der Zeit des tausendjährigen Reiches ist Israel eine Nation. Die 12 Stämme sind eine Nation, aber die Braut ist im Palast. Sie ist dann eine Königin. Sie ist verheiratet und alle Einwohner der Erde werden in diese Stadt Jerusalem kommen und werden ihre Herrlichkeit dort hineinbringen. Und die Tore werden nachts nicht geschlossen, weil es keine Nacht geben wird. Die Tore werden immer geöffnet sein. Die Könige der Erde, Offenbarung 22, bringen ihre Ehrerbietung und die Herrlichkeit in diese Stadt. Aber die Braut ist dort drinnen mit dem Lamm. Oh mein. Könnt ihr das sehen? Die Braut ist drinnen. Sie wird nicht dort draußen in dem Weinberg arbeiten. Nein, sie ist die Braut. Sie ist die Königin für den König. Es sind die anderen, die dort draußen arbeiten. Die Nation, nicht die Braut. Amen. In Ordnung, beachtet jetzt diese Botschafter von Offenbarung 12, diese zwei Propheten. Sie werden predigen, das Königreich ist nah, das Königreich ist dabei, aufgerichtet zu werden. Es ist die Zeit der letzten 3,5 Jahre der 70. Woche Daniels, die den Juden, seinem Volk, verheißen war. Erinnert euch, um zu beweisen, dass es der letzte Teil der 70. Woche Daniels ist. Ich habe eine Frage für morgen darüber bekommen. Nun, 70 Jahrwochen waren verheißen mit je 7 Jahren und in der Mitte der letzten 7 Wochen würde der Messias hinweggetan werden, um als Opfer dargebracht zu werden. Er würde 3,5 Jahre prophezeien und dann als ein Opfer für das Volk hinweggetan werden. Es stehen aber noch 3,5 Jahre aus, die für Israel bestimmt sind. Als dann der Messias hinweggetan wurde, wurden die Juden verblendet, sodass sie nicht sehen konnten, dass er der Messias war. Und dann, als der Messias hinweggetan war, kam das Evangelium und das Zeitalter der Gnade zu den Heiden. Und durch die Zeitalter zog Gott Menschen von hier und von dort und von hier und von dort aus ihnen heraus und legte sie mit den Botschaftern zur Seite. Einen von hier und einen von dort und von dort und legte sie zusammen mit den Botschaftern zur Seite. Er sandte den ersten Botschafter und er predigte und die Posaune ertönte, wie wir es schon durchgenommen haben und dann erklärte die Posaune den Krieg. Eine Posaune kündigt immer einen Krieg an. Der Botschafter, der Engel, der Botschafter der Stunde, so wie Luther oder irgendeiner der Botschafter, über die wir gesprochen haben, kam auf die Erde. Was tut er? Er kommt hervor und ein Siegel öffnet sich, wird geoffenbart, eine Posaune ertönt und ein Krieg wird erklärt und dann geht er wieder. Der Botschafter stirbt. Diese Gruppe versiegelt er. Sie werden hineingenommen, aber auf diejenigen, die es verworfen haben, fällt eine Plage und dann geht es weiter. Sie organisieren sich, bilden eine neue Organisation. Wir haben das gerade durchgenommen. Dann kommt wieder eine andere Kraft hervor, eine andere Kraft, das nächste Zeitalter der Gemeinde und ein anderer Dienst. Und wenn das geschieht, kommt Gott mit seinem Dienst, während gleichzeitig der Antichrist mit seinem Dienst kommt. Seht, Anti bedeutet dagegen. Sie gehen nebeneinander her. Ich möchte, dass ihr eine kleine Sache beachtet. Genau zu der Zeit, als Kain auf die Erde kam, kam auch Abel auf die Erde. Ich möchte, dass ihr beachtet, dass genau zu der Zeit, als Christus auf die Erde kam, auch Judas auf die Erde kam. Und zu der Zeit, als Christus von der Erde ging, ging auch Judas von der Erde. Genau zu der Zeit, als der Heilige Geist fiel, fiel auch der antichristliche Geist. Genau zu der Zeit, wenn der Heilige Geist sich selbst hier in diesen Tagen offenbart, zeigt auch der Antichrist seine Farbe und kommt durch die Politik und diese Dinge hervor. Genau zur selben Zeit, wenn der Antichrist vollständig auf die Bildfläche tritt, tritt auch Gott vollständig hervor, um uns zu erlösen. Es läuft direkt parallel. Sie sind beide Seite an Seite, Kain und Abel, die Krähe und die Taube auf der Arche, Judas und Jesus und so weiter. Du kannst es einfach so weiter. Hier waren Moab und Israel alle beide. Moab war keine heidnische Nation, nein, mein Herr. Sie opferten das gleiche Opfer, was auch Israel opferte. Sie beten zu demselben Gott, ganz gewiss. Moab war eine von den Töchtern Lots, schlief mit ihrem Vater und bekam ein Kind. Und jenes Kind wurde Moab genannt. Aus ihm kam die moabitische Rasse hervor, das Land Moab. Und als sie Israel, ihren erlösten Bruder, kommen sahen, sie waren Fundamentalisten. Sie waren eine große Denomination. Israel hatte keine Denomination. Sie wohnten nur in Zelten, wo immer sie auch waren. Aber Moab hatte Würdenträger, Könige und so weiter. Und sie hatten auch Bileam dort oben, einen falschen Propheten. All dieses hatten sie. Dann kamen sie herab, um ihren kleinen Bruder zu verfluchen, der auf dem Wege ins verheißene Land war, um zu seiner Verheißung zu gehen. Israel fragte sie, kann ich durch euer Land hindurchziehen? Wenn meine Kühe Wasser trinken, werde ich dafür bezahlen. Wenn sie Gras fressen, werde ich dafür bezahlen. Er sagte, nein, ihr werdet hier in dieser Gegend keine Erweckung dieser Art halten. Das ist wahr. Ihr werdet nicht etwas in dieser Art hier in dieser Gegend abhalten. Und dann beachtet, was er dann später getan hat. Er kam in der Form der Isebel zurück. Er kam durch jenen falschen Propheten herab und veranlasste die Kinder Gottes, in einen Irrtum zu fallen. Sie verheirateten sich mit moabitischen Frauen und verursachten Ehebruch. Die gleiche Sache hat er auch in unserem Zeitalter auf der Reise ins verheißene Land, auf der wir sind, getan. Was hat er getan? Der falsche Prophet kam vorbei, verheiratete oder anders übersetzt, heiratete der Übersetzer und rief sie in die protestantische Kirche und verursachte Denomination. Genau das, was sie auch damals taten. Aber das kleine Israel bewegte sich einfach in derselben Weise weiter. Sie wanderten eine lange Zeit in der Wüste und all die alten Kämpfer mussten sterben. Aber sie bewegten sich geradewegs weiter in das verheißene Land. Jawohl. Beachte, wie sie alle gerüstet waren, bevor sie den Jordan überschritten. Ich liebe das. Jetzt kommen wir geradewegs zu diesem Zeitalter. Beachtet jetzt, wir finden heraus, dass die Zeit, ich sagte 3,5 Jahre von Daniels 70 Wochen, lasst mich das ein wenig näher erklären, denn ich sehe hier jemanden, der dieses fortwährend beobachtet hat und ich möchte versuchen, mich selbst klar auszudrücken als ein Lehrer. Beachtet, wenn die 70 Wochen, als Daniel in einer Vision die kommenden Zeiten sah und auch das Auslaufen der Zeit der Juden, sagte er, dass 70 Wochen bestimmt waren, das sind jeweils 7 Jahre. In der Mitte würde der Messias kommen und als ein Opfer abgeschnitten werden. Nun, genau das hat stattgefunden. Dann handelte Gott mit den Heiden und nahm ein Volk für seinen Namen heraus. Und sobald die Heidengemeinde herausgenommen ist, nimmt er die Gemeinde hinauf. Und wenn er dies getan hat, wird die törichte Jungfrau, die Gemeinde selbst, die Braut ist also hinaufgegangen und die Gemeinde selbst wird in die äußerste Finsternis getan, dort wo Heulen und Wehklagen und Zähneknirschen ist. Zur selben Zeit fällt die Trübsal auf die Menschen und während die Trübsal fällt, treten die zwei Propheten von Offenbarung Kapitel 11 auf, um ihnen das Evangelium zu predigen. Sie predigen 1160 Tage, Offenbarung 11, 3, 1260 Tage der Übersetzer. Seht ihr, gut, das ist genau 3,5 Jahre mit 30 Tagen im Monat gerechnet, so wie der wirkliche Kalender ist. Das ist der letzte Teil von Daniels 70. Woche. Seht, Gott handelt hier in der anderen Zeit nicht mit Israel. Nein, mein Herr, ein Bruder fragte mich vor nicht allzu langer Zeit, soll ich gehen? Ein Bruder hier in der Gemeinde, ein kostbarer, lieber Bruder, sagte, ich möchte nach Israel gehen. Ich glaube, dort ist ein Erwachen. Jemand sagte zu mir, Bruder Branham, du solltest gerade jetzt nach Israel gehen. Sie werden es jetzt sehen. Versteht? Ihr könnt es nicht tun. Ich stand direkt dort und dachte, jene Juden sagten damals, wenn Jesus der Messias ist, dann lasst uns sehen, wie er das Zeichen eines Propheten tut. Denn unsere Propheten werden wir glauben. Denn das ist es, was sie tun sollten. Was ist das doch für eine Situation, dachte ich. Hier bin ich nun. Ich war ganz in der Nähe, ich war in Kairo und hatte mein Flugticket nach Israel in der Hand. Ich sagte, ich werde sehen, ob sie mich bitten. Wenn sie das Zeichen eines Propheten erkennen, werden wir sehen, ob sie Christus annehmen werden. Levi Petrus von der Gemeinde von Stockholm sandte ihnen 1 Million Bibeln. Jene Juden, die dort hineinkommen, ihr habt die Bilder gesehen, ich habe es gerade jetzt hier auf Filmspule bekommen, 3 Minuten vor Mitternacht. Und diese Juden kommen überall von der ganzen Welt herein und beginnen, sich dort zu versammeln. Nachdem England dort während der Zeit von General Allenby einmarschiert war, ich denke, es steht im zweiten Band von »Das Ausgehen des Weltkrieges«, sie haben sich ergeben, die Türken haben sich ergeben und dann haben sie es Israel zurückgegeben. Und es ist als eine Nation gewachsen. Jetzt ist es eine vollkommene Nation. Sie haben ihr eigenes Geld, eigene Währung, Flagge, Armee und alles andere. Und diese Juden kommen nun ins Heimatland zurück. In der ersten Zeit ging man dort in den Iran herunter, um sie zu erreichen. Man sagte ihnen, dass man sie nach Israel zurückbringen wolle, um sie in ihr Land Palästina zurückzuholen, wohin sie eigentlich gehörten. Erinnert euch, solange Israel außerhalb seines Landes ist, ist es außerhalb des Willens Gottes, wie bei Abraham, dem es gegeben wurde. Aber sie wollten nicht in das Flugzeug einsteigen. Sie hatten noch nie etwas derartiges gesehen. Aber ein alter Rabbi trat dort hervor und sagte, unser Prophet hat uns gesagt, wenn Israel nach Hause geht, würde es auf den Flügeln eines Adlers sein. Und so flogen sie mit dem Flugzeug nach Hause. Dort sind sie jetzt wieder und bauen. Der Feigenbaum ist wiederhergestellt. Amen. Der alte, sechszackige Stern Davids weht wieder. Die Tage der Heiden sind gezählt, mit Schrecken beladen. Die Trübsalsperiode steht ganz nahe bevor. Sie steht gerade hier vor uns. Die Siegel sind geöffnet und die Gemeinde ist bereit, ihren Flug in die Luft zu machen und die Trübsal setzt ein, dann kommt Gott herab und zieht die 144.000 dort heraus. Amen. Oh, es ist vollkommen. Seht ihr jetzt, wo die Siegel es jetzt herausbringen und es für uns öffnen? Nun, die sind dann die letzten 3,5 Jahre für die Menschen. Und wenn ihr es beachtet, sind diese 3,5 Jahre auch die Zeit, in der Gott die 144.000 Juden rufen wird. Seht, seitdem ist er überhaupt nicht mehr mit ihnen umgegangen. Sie haben keinen Propheten mehr gehabt. Sie werden nichts anderem glauben als nur einem Propheten. Ihr könnt sie nicht verführen. So auf einen Propheten werden sie hören. Ja, mein Herr, das ist alles. Das hat Gott ihnen am Anfang gesagt und dabei sind sie geblieben. Moses sagte, der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten wie mich aus eurer Mitte erwecken. Er sagte weiter, ihn sollt ihr hören. Und jeder, der nicht auf jenen Propheten hören wird, wird aus dem Volk ausgerottet. Das ist wahr. Und ihr seht, ihre Augen mussten verblendet werden, sonst hätten sie ihn erkannt. Aber sie wurden verblendet, sodass Satan über sie kommen konnte. Sie sagten, er ist ein Wahrsager, der Beelzebub. Sein Blut soll über uns kommen. Wir wissen, dass er verkehrt ist. Seht ihr, und die armen Menschen waren verblendet. Aus diesem Grund musste die Gruppe unter Eichmann und all die anderen sterben, obwohl sie ein Recht hatten, hereinzukommen. Ihr eigener Vater musste ihnen die Augen verblenden, damit er uns nehmen konnte. Das ist beinahe die ergreifendste Sache in der Schrift. Denkt einmal darüber nach. Die Juden riefen das Blut ihres eigenen Vaters über sich. Ihr eigener Gott hing dort blutend. Schaut, dort kreuzigten sie ihn, sagt die Bibel. Das sind vier der größten Worte. Schaut, dort, Jerusalem, die heiligste Stadt der Welt, sie, das heiligste Volk der Welt, kreuzigten, der grausamste Tod in der Welt, ihn, die wichtigste Person der ganzen Welt. Warum? Die religiösen Menschen, es war die größte Religion in der Welt, die einzige wahre Religion in der Welt, standen dort und kreuzigten den Gott, von dem ihre Bibel sagte, dass er kommen würde. Warum haben sie es nicht erkannt? Die Bibel sagt uns, dass Gott sie verblendet hat, sodass sie es nicht sehen konnten. Er sagte, wer von euch kann mich einer Sünde wegen anklagen? In anderen Worten, wenn ich nicht genau das getan habe, was von mir geweissagt ist, dann sagt es mir, Sünde ist Unglauben. Er tat genau das, was Gott ihm sagte, aber sie konnten es nicht erkennen. Nun, wenn du zu den Menschen sprichst, ist es so, als ob du Wasser auf den Rücken einer Ente gießt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein Jammer. Wenn ihr diese Nation seht und die Menschen, wie sie handeln, so steif und religiös, aber sagt uns nicht der Heilige Geist, dass sie selbstsüchtig, überheblich sein werden, das Vergnügen mehr als Gott lieben, ebenso unehrlich, Verleumder, unenthaltsam, das Gute nicht lieben. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft des Evangeliums. Es heißt, von solchen wende dich weg. Hier sind wir nun. Die Denominationen haben es verdreht. All die Herrlichkeit und Kraft platzieren sie zurück in die Zeit der Apostel und den Rest davon hinüber in das tausendjährige Reich. Es ist wie mit einem Mann, wie ich es schon vorher gesagt habe, der Gott immer die Ehre für das gibt, was er getan hat und danach ausschaut, was er tun wird, aber nicht beachtet, was er gerade jetzt tut. Das stimmt genau. Der Mensch ist immer der gleiche. Dort standen jene Juden und sagten, Ehre sei Gott, oh, wie es im 6. Kapitel von Johannes steht, unsere Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Und Jesus sagte, sie sind alle tot. Sie tranken Wasser aus dem Felsen in der Wüste, aber nun sagte er, ich bin der Felsen. Ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel gekommen ist, der Baum des Lebens, von dem damals nicht gegessen wurde. Wenn der Mensch dieses Brot isst, wird er nicht sterben. Ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Das ist wahr. Ihr eigener Messias stand dort und sprach genau die Gedanken ihres Herzens aus und dergleichen. Er zeigte, dass er der Messias war und tat genau das, was der Messias tun sollte. Aber sie standen dort mit ihren Händen auf dem Rücken. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein, er kam einfach entgegen der allgemeinen Auffassung. Seht doch, er kommt aus Bethlehem und ist nichts weiter als ein uneheliches Kind. Es ist der Teufel, der in ihm wirkt. Wir wissen, dass er verrückt ist. Er ist verrückt und hat einen Teufel. Seht, ihre Augen waren tatsächlich dafür verblendet. Nun aber schauten sie nach einem Propheten aus und werden ihn auch bekommen. Sie werden sogar zwei bekommen, das ist wahr. Nun beachtet erneut. Nun also, wenn diese Juden, ich werde euch ein anderes kleines Symbol geben, sodass ihr erkennen könnt, dass es hier auf dieser Seite der Entrückung um Juden geht. Beachtet, was stattfindet. Es wird ebenso symbolisiert. Wir werden nicht zu viel Zeit dafür nehmen, sonst kommen wir vom Thema ab. Es ist ebenso ein Symbol, darin zu sehen, was wir Jakobs Drangsal nennen. Nun schaut, diese Juden hier hatten beachtet, oh, ich werde einfach ein wenig Zeit dafür nehmen. Es macht mich nervös, wenn man zu wenig Zeit hat, die Dinge anzusprechen. Beachtet, ich möchte, dass ihr das seht. Gut, Gott will es euch zeigen, dessen bin ich mir sicher. Schaut, Jakob hatte das Erstgeburtsrecht. Ist das wahr? Aber so wie er es bekommen hat, war er sicherlich ein kleiner Halunke. Seht ihr? Er ging hinunter, betrog seinen Vater und betrog auch seinen Bruder. Er tat alles Mögliche, aber doch hatte er es dann rechtmäßig, weil Esau es ihm verkaufte. Später ging er zu seinem Schwiegervater hinunter, um für ihn zu arbeiten. Er legte Weidenstöcke in das Wasser, um das trächtige Vieh und anderes dazu zu bringen, gefleckte Kälber hervorzubringen. Ihr wisst, wie er das alles getan hat, nur um Geld zu verdienen. Nun beachtet, er wurde von seinem Volk ausgestoßen. Nun, das ist ein Typ auf den Juden von heute. Er ist ein Geldraffer. Egal wie er es bekommt, er wird es bekommen. Er wird dir die Haut bei lebendigem Leibe abziehen, um es zu bekommen. Ja, ihr wisst es. Er ist ein kleiner Halunke. Das ist alles. Junge, lass dich nicht auf einen Handel mit ihm ein. Er wird dich übers Ohr hauen. Jawohl, mein Herr. Warum? Er muss so sein. Diese Art von Geist beherrscht ihn. Genauso wie die Reformatoren, die dieses Wort nicht verstehen konnten, weil der Geist des Menschen zu ihnen gesandt wurde. Es ist aber das Adlerzeitalter, das das Wort und die Offenbarung bekommt. Alle, die das verstehen, erhebt eure Hände, sodass ich, das ist gut, das ist fein. Nun wollen wir wieder zu den Siegeln zurückkehren. Wenn sie geöffnet sind, könnt ihr genau sehen, was Gott tut, was er getan hat und was er tun wird. Hier ist es ganz genau zu sehen. Die Menschen werden sich immer aus dem Grunde so verhalten, weil der Geist, der für jenes Zeitalter vorhergesagt ist, auf ihnen ruht. Sie konnten gar nicht anders sein. Johannes Paulus und die anderen, der Löwengeist war dort, der L-Ö-W-E stand dort, das Wort selbst. Paulus stand einfach für das Wort ein und sagte, ich weiß, dass falsche Brüder aus eurer Mitte auftreten werden. Sie werden umhergehen und Denominationen unter euch bilden und alles Mögliche. Und was sie noch alles tun werden, sie werden bis zu den letzten Tagen fortfahren und es werden schreckliche Zeiten sein. Warum? Er war ein Prophet. Das Wort war in ihm und sagte, wie es weit in der Zukunft enden würde. Falsche Männer werden unter euch aufstehen und Dinge reden, um Brüder, die jünger sind, wegzuziehen. Das ist genau der Antichrist. Genau das hat er getan. Beachtet, als es dann in das dunkle Zeitalter der Trübsale ging, was war dann? Es gab nichts, was sie dagegen tun konnten. Rom besaß die religiöse Macht und die politische Macht. Sie konnten nur noch arbeiten, um am Leben zu bleiben und sich selbst als Opfer hinzugeben. Es war der Ochse. Das war alles, was sie tun konnten. Das ist die Art von Geist, den sie hatten. Der Geist Gottes, der Ochse. Dann kamen die Reformatoren, der Kopf eines Menschen, schlau, weise, Martin Luther, John Wesley und so weiter, Calvin, Knox und die anderen. Jetzt kamen sie hervor und zwar als Reformatoren. Sie traten auf und reformierten und brachten die Menschen heraus. Aber sie wandten sich direkt wieder zurück, wie auch schon damals, und heirateten wieder in das denominationelle System hinein. Das stimmt genau. Die Bibel sagt es so. Sie war eine Hure und sie hatte Hurentöchter. Ganz genau. Gott sagte, ich habe ihr Raum zur Buße gegeben, aber sie hat es nicht getan. Deswegen werde ich sie und ihre Nachkommen nehmen und sie dorthin werfen, wo sie hingehören. Ganz genau. Gott sagt das unter dem Siegel. Nun, dort war sie. Wir finden heraus, dass er das tut und er das tun wird. Und sie steuern alle darauf zu. Alle, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, wird Gott rufen und sie werden es hören. Meine Schafe hören meine Stimme, sagte Jesus. Die einzige Sache, die wir zu tun haben, ist, einen Schafruf ergehen zu lassen. Ziegen werden es nicht erkennen. Beachtet, ihr kennt doch den Schafruf. Meine Schafe hören meine Stimme. Warum? Was ist eine Stimme? Ich möchte euch sagen, was eine Stimme ist. Eine Stimme ist ein geistliches Zeichen. Er sagte zu Mose, wenn sie nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, werden sie die Stimme des zweiten Zeichens hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn diese Dinge in den letzten Tagen stattfinden sollen, werden die Schafe Gottes das erkennen. Sie erkennen es. Meine Schafe kennen mich und einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie werden keinem Fremden folgen. Es muss ein bestätigtes Zeichen des Tages sein. Dann sehen sie es. Nun beachtet, als Jakob heraufzog, ihr wisst, dass er sehr schnell ein Verlangen hatte, wohin zu gehen? Zurück zum Heimatland. Oh, das ist genau das, was Israel getan hat. Das ist Israel. Jakob ist Israel. Sein Name war einfach geändert worden. Ihr wisst das. Seht ihr? Und er kam dorthin und nahm all das Geld mit, was er hatte und was er hatte bekommen können. Er nahm es in jeder Weise, wie er nur konnte. Von seinen Verwandten oder sonst jemanden. Durch Betrügen, Stehlen oder Lügen. In jeder Weise, wie er es nur bekommen konnte, bekam er es. Seht ihr? Das tat er. Und als er begann, nach Hause zu kehren, bekam er Heimweh in seinem Herzen. Aber er begegnete Gott, als er seinen Rückweg antrat. Da wurde sein Name geändert. Aber in dieser Zeit war er so besorgt, weil er sich davor fürchtete, dass Esau hinter ihm her war. Und beachtet das Geld, das Geldgeschäft. Genauso werden die Juden versuchen, diesen Bund mit Rom zu schließen durch ihre Geldgeschäfte. Beachtet es. Aber Esau benötigte sein Geld nicht, auch Rom benötigt es nicht. Sie haben den Reichtum der Welt in ihren Händen. Seht, es funktioniert nicht. Aber wir finden heraus, dass Israel in der Zeit der Not, als er noch Jakob hieß, mit Gott rang. Er bekam etwas zu fassen, was real war. Ein Mann war herabgekommen. Jakob hielt seine Arme um ihn herum und blieb bei ihm. Dieser sagte, ich muss jetzt gehen, der Tag bricht an, oh, dieses Anbrechen des Tages, der Tag bricht an. Aber Jakob sagte, ich werde dich nicht verlassen, du kannst nicht gehen, ich werde mit dir hier bleiben. Ich möchte, dass sich die Dinge hier ändern. Das sind die 144.000, der geldmachende Haufen und dergleichen. Wenn sie die wahre, echte Sache zu fassen bekommen. Dort steht Moses und dort steht Elia. Amen. Sie werden mit Gott kämpfen, bis 144.000 aus den Stämmen Israels herausgerufen sind. Das ist kurz vor der Trübsalsperiode. Oh, wie wunderbar ist auch Jakobs Drangsal. Hier ist es, wo die 144.000 herausgerufen werden. Die Prediger, die zwei Propheten, predigen wie Johannes der Täufer. Das Königreich des Himmels ist nah. Tut Buße, Israel. Buße worüber? Tut Buße für eure Sünden, euren Unglauben und wendet euch zu Gott zurück. Jetzt lasst uns hier an etwas denken. Diese großen Ereignisse der Natur sind schon vorher einmal geschehen. In dem 12. Vers hier in Offenbarung 6 wurde die Sonne schwarz wie ein härener Sack. Nun vergleicht dieses, nun erinnert euch, dass das nicht bei den Heiden geschieht. Es betrifft Israel. Lasst mich euch das zeigen. Nun denkt daran, dass ich sagte, dass es das Herausrufen der 144.000 ist. Seht ihr, diese Zeit jetzt ist, wenn er, es sind Trübsale, die es vollbringen. Und hier wird gesagt, was in dieser Trübsal geschieht. Jetzt lasst uns zum zweiten Buch Mose gehen, Kapitel 10, 21 bis 23. Und beachtet hier, es geht um den Auszug. Natürlich zog Israel aus oder sollte herausgebracht werden. Das zweite Buch Mose, das 10. Kapitel und der 21. bis 23. Vers. Ich bin so begeistert und habe gejubelt, als ich diese Notizen niedergeschrieben habe, dass ich sie deshalb vielleicht manchmal durcheinander bringe. In Ordnung, 2. Mose 10, 21 bis 23. Gut lesen wir. 21 bis 23. Und Gott sprach zu Mose. Strecke deine Hand aus gen Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten komme, so dass man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Lande Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einander den anderen nicht. Und keiner stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Beachtet einfach genau das Gleiche. Jetzt gehen wir zu diesem hinüber. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Seht ihr, die gleiche Sache, diese Naturereignisse. Was war es? Was? Wenn so etwas in der Natur geschieht, hat Gott jedes Mal Israel herausgerufen. Seht ihr, Gott ruft Israel heraus. Nun, die Sonne wurde so schwarz wie, damals war Gott dabei, Israel zu befreien. Und brachte sie aus der Hand ihres Feindes, welches zu jener Zeit Ägypten war. Jetzt ist er hier und bringt sie aus den Händen Roms heraus, mit denen sie ihren Bund geschlossen haben. Es geschehen die gleichen Dinge. So ist es auch mit den Plagen. In der Zeit, in der diese Plagen fallen, wird es diese Gruppen von Heiden treffen. Wenn wir die Zeit hätten, könnte ich es euch zeigen, was mit der Heidengemeinde geschehen wird. Die Bibel sagt, dass der Drache Satan zornig, wütend über die Frau, die Juden Israels war, und er Wasser aus seinem Maul, Dichte und Menge von Menschen spie, die mit dem Überrest von dem Samen des Weibes Krieg führten. Offenbarung 13, vermutlich Offenbarung 12, der Übersetzer. Nun seht ihr das? Wir haben das durchgenommen. Das ist dann, wenn Rom seine Armee hinter dem Überrest hersendet, dem Überrest des Samens des Weibes. Nun beachtet, als sie beim ersten Mal in der Hand ihrer Feinde waren und er sie befreite, wurde die Sonne wie Sacktuch oder so schwarz wie Sacktuch. Und dieses ist das zweite Mal das Ende der Trübsatzperiode. Jetzt in Daniel 12, wenn wir die Zeit hätten, könnten wir es lesen. Im 12. Kapitel sagte Daniel, dass jeder, der im Buche geschrieben gefunden würde, befreit würde. Nun erinnert euch, Daniel spricht jetzt von dieser Zeit, wenn diese Sache geschehen soll, wenn Israel befreit werden soll am Ende der 70. Woche. Das ist die Zeit, in der sie befreit werden sollten. Jetzt lasst uns eine Minute hier zu Daniel 12 gehen. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Seht, das sind die Juden. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Nun vergleicht das genau mit dem, was Jesus in Matthäus 24 sagte. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem eine Nation besteht. Schaut das sechste Siegel an. Seht ihr die gleiche Sache? Eine Zeit der Drangsal. Beachtet, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk, in diesem letzten Teil des siebten Jahres, wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Die Vorherbestimmten, seht ihr, die geschrieben sind, in dem Lebensbuch des Lammes, werden zu der Zeit errettet. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Dann gebot er Daniel, das Buch zu verschließen, weil er in seinem Los bis zu jener Zeit ruhen würde. Nun, seht, es macht keinen Unterschied, ob du lebst oder stirbst. Du wirst auf jeden Fall hervorkommen. Seht ihr? Sterben bedeutet nichts für einen Christen. Er stirbt sowieso nicht. Seht ihr? Nun, Daniel 12 sagt, dass jeder, der in dem Buch geschrieben gefunden wurde, errettet würde. Hier ist Gott dabei, seinen zweiten Sohn Israel nach den Trübsalen zu befreien. Seht, das zweite Mal. Israel ist sein Sohn, ihr wisst das. Israel ist Gottes Sohn. Deshalb wird er ihn hier in der Trübsalsperiode genau in der gleichen Weise befreien, wie er es unten in Ägypten tat. Nun lass uns hier wiederum Halt machen und etwas anderes einfügen, um es richtig klarzustellen. Beobachtet jetzt diese zwei Propheten. Schaut, was sie jetzt tun werden. Genau wie Mose und die anderen es damals taten. Und es wurde mir ein Rohr gegeben. Der dritte Vers von Offenbarung 11. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Das sind die zwei Ölbäume. Ihr erinnert euch, dass Zerubabel und so weiter den Tempel wieder aufbauen sollte. Und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Munde. Ihr erinnert euch, aus dem Munde von Christus kommt das Schwert, das Wort, und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er also getötet werden. Nun, wir kennen das Feuer. Im 19. Kapitel beim Kommen Christi ging aus seinem Munde ein Schwert hervor, welches das Wort war. Ist das richtig? Das Wort. Oh, wenn ihr jetzt nur dieses Material für das Siegel morgen Abend bekommen könntet. Das Wort ist es, mit dem Gott seinen Feind schlägt. Nun schaut hier, wenn diese zwei Propheten weissagen und wenn irgendjemand ihnen etwas anhaben will, sie verletzt, geht Feuer aus ihrem Mund hervor, das Feuer des Heiligen Geistes, das Wort. Das Wort ist Gott, das Wort ist Feuer, das Wort ist der Geist, geht aus ihrem Munde hervor. Betrachtet Moses. Lasst uns sehen, was aus seinem Munde kam. Israel kam, die Weise, wie sie es dort taten. Ich meine, Ägypten, sie misshandelten die Juden. Sie wollten sie nicht gehen lassen. Pharao ließ es nicht zu. Gott legte die Worte in den Mund Moses. Es waren die Gedanken Gottes, welche in das Herz Moses gingen. Dann geht er dazu über, es auszudrücken und so wird es dann das Wort. Er streckte seine Hand hervor und sagte, es sollen Fliegen kommen. Und da kamen sie. Schaut hier. Und wenn irgendjemand sie verletzt, kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Da ist es. Sie können aussprechen, was sie möchten und es geschieht. Amen. Und wenn irgendjemand sie verletzt, wird er auf diese Weise getötet werden. Bruder, Gott bewegt sich hier auf die Szene. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es in den Tagen ihrer Weissagung nicht mehr regnet. Elia, er weiß, wie es getan wird, denn er hat es vorher schon einmal getan. Amen. Auch Mose weiß, wie es getan wird. Auch er hat es schon einmal getan. Das ist der Grund, warum sie aufbewahrt wurden. Amen. Ich könnte jetzt etwas sehr Gutes hier sagen, aber ich denke, es ist besser, wenn ich es bis morgen Abend aufhebe. Seht ihr? In Ordnung. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit Plagen zu schlagen, so oft sie es wollen. Was ist es? Was könnte diese Dinge hervorbringen als nur das Wort? Sie können in jeder Weise mit der Natur umgehen, wie sie es möchten. Hier ist es. Sie sind diejenigen, die dieses sechste Siegel hervorbringen. Sie decken es auf und öffnen es. Es ist die Kraft Gottes, die Natur zu unterbrechen. Seht, das sechste Siegel ist eine vollständige Unterbrechung der Natur. Habt ihr es verstanden? Da ist euer Siegel. Wer tut es? Es sind die Propheten auf der anderen Seite der Entrückung. Mit der Kraft Gottes, dem Wort Gottes, verurteilen sie einfach die Natur. Sie können Erdbeben herbeirufen, den Mond in Blut verwandeln, die Sonne untergehen lassen und alles Mögliche auf ihren Befehl hin. Amen. Da habt ihr es, da habt ihr es. Seht ihr, wie die Siegel durch die Gemeindezeitalter hindurch geöffnet wurden und wie uns die Märtyrer gezeigt werden? Und jetzt sind hier diese zwei Propheten, die hier mit dem Wort Gottes stehen, um mit der Natur alles zu tun, was sie möchten. Und sie erschüttern die Erde. Es wird genau gezeigt, wer es tut. Es sind Moses und Elia. Ihr Dienst wird noch einmal verkörpert von beiden Männern. Oh my, versteht ihr es? Jetzt seht ihr, was das sechste Siegel ist. Es sind diese Propheten. Nun beachtet, lasst euch nicht abschrecken, aber beachtet, was das Siegel eröffnete. Propheten, Amen, da habt ihr es. Oh, wir leben heute in dem Tag des Adlers. Es ist jetzt unter uns. Sie öffneten das sechste Siegel. Sie haben die Kraft, das zu tun. Amen, das ist euer sechstes Siegel, das sich öffnet. Seht ihr? Jetzt gehen wir dorthin zurück, wo Jesus sprach, dass es stattfinden wird, und weit zurück in das Alte Testament zu Hesekiel. Die alten Propheten sprachen darüber, dass es stattfinden würde. Und hier haben wir das sechste Siegel geöffnet und man sagt, nun, das ist eine geheimnisvolle Sache. Was hat es bewirkt? Hier ist das Geheimnis davon. Die Propheten, denn die Bibel sagt es hier so, sie können es zu jeder Zeit öffnen, wenn sie. Sie können mit der Natur alles tun, was sie möchten. Und sie vollziehen die gleichen Dinge, die sie damals taten, denn sie wissen, wie es gemacht wird. Amen, preis dem Herrn. Als ich das gesehen habe, stand ich vom Stuhl auf, fing an, den Flur auf und ab zu gehen. Ich dachte, Herr, wie danke ich dir, himmlischer Vater, da ist es. Das ist es. Sie öffneten das sechste Siegel. Amen. Beobachte sie, wenn irgendjemand sie verletzt, geht Feuer aus ihrem Mund hervor. Das Wort. Ebenso kam der Heilige Geist auf die Apostel. Seht ihr, Feuer ging aus ihrem Mund hervor. Beachtet jetzt in Offenbarung 19 sehen wir das Gleiche. Und ein großes Schwert ging aus seinem Mund hervor. Das Wort, seht ihr, das Kommen Christi. Und er schlug damit seine Feinde. Ist das wahr? Jetzt ist er auf dem Weg. Beobachtet ihn jetzt. In Ordnung. Sie haben die Macht, die Himmel zu verschließen, damit es in den Tagen ihrer Weissagung nicht regnet. Junge, das ist das Unterbrechen der Natur. Nun, wie lange hat dieser Mann Elia die Himmel verschlossen? Die Versammlung antwortet, 3,5 Jahre, ganz genau. Wie lange ist Daniels 70. der letzte Teil der 70 Wochen? Die Versammlung antwortet, 3,5 Jahre, ganz genau. Was hat Mose getan? Er hat Wasser in Blut verwandelt und hat alle Art von Wunder getan. Genauso wie es hier unter dem 6. Siegel vorausgesagt wird. Hier in Offenbarung 11 tun sie genau das Gleiche. Amen. 3 verschiedene Stellen in der Schrift laufen in dieser Sache zusammen. Das ist das Öffnen des 6. Siegels. Gerade dort ist es. Amen. Preis dem Herrn. Nun beachtet, sie haben die Macht, den Himmel in den Tagen ihrer Weissagung zu verschließen, damit es nicht regnet, und Macht über die Wasser, um sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Oh mein, da habt ihr es. Jetzt lasst uns direkt zu den Plagen hinübergehen. Die ganze Natur wird in dieser 6. Plage durcheinandergebracht oder im 6. Siegel geöffnet. Genau das geschah. Nun schaut, hier ist Gott dabei, seinen Sohn Israel auf die gleiche Weise mit Trübsalen zu befreien, wie er sie dort unten wirkte. Er sandte Mose hinunter und befreite Israel. Ist das richtig? Er tat genau die gleichen Dinge. Er sandte Elia zu Ahab und 7000 kamen heraus. Ist das wahr? Hier in der Trübsalzeit sendet er sie, das heißt Mose und Elia, wieder und ruft die 144.000 heraus. Nun, ihr merkt, dass zwischen dem 6. und 7. Siegel das 7. Kapitel der Offenbarung mathematisch richtig eingeordnet ist. So auch Amerika, das die Nummer 13 hat. Mit 13 Staaten haben sie begonnen, 13 Sterne in der Flagge, 13 Kolonien, 13 Streifen, alles 13. Und es erscheint direkt in dem 13. Kapitel der Offenbarung. Das ist wahr. Amerika ist 13 und ist eine Frau. Lasst uns sehen, was er tat, als er seinen einzig gezeugten Sohn errettet. Sein einzig gezeugter, Luther-Übersetzung, eingeborener Sohn, der Übersetzer. Jakob war auch sein Sohn, aber dieser war sein einzig gezeugter Sohn. Matthäus 27, lasst uns sehen, was er dort tat. Matthäus, das 27. Kapitel. Nun erinnert euch, sein Sohn wurde geschlagen und gequält und sie trieben Spott mit ihm. Und nun um 3 Uhr nachmittags am Karfreitag hing er am Kreuz. Nun sollte es stattfinden. In Matthäus, dem 27. Kapitel und 45. Vers, glaube ich, ist es. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Nun beachtet jetzt ganz genau, was er hier bei der anderen Schriftstelle tat. Offenbarung 6,12. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Schwärze, Dunkelheit, Ägypten. Schwärze, Dunkelheit, Gott befreite Jesus am Kreuz, kurz bevor er ihn in der Auferstehung hinaufbrachte. Zuerst kam aber Dunkelheit. Die Sonne ging in der Mitte des Tages unter und die Sterne gaben ihr Licht nicht mehr. 2 Tage danach würde er ihn aber mit einem mächtigen Triumph auferwecken. Nachdem in Ägypten all das stattgefunden hat, die Sonne, der Mond, die Sterne, befreite er Israel, um sie ins verheißene Land zu bringen. Und hier in der Trübsalsperiode stehen die Propheten, die durch das Wort, welches Gott ihnen gibt, Kontrolle ausüben. Sie können nur so sprechen, wie Gott ihnen das Wort gibt. Nun, sie sind keine Götter. Vorübergehend und in Amateurweise sind sie es schon, denn Jesus sagte es so. Er sagte, ihr nennt diejenigen Götter, zu denen das Wort Gottes kommt. Nun schaut, es ist derjenige, zu dem Gott das Wort bringt. Und wenn er es spricht, geschieht es. Das ist alles. Und hier ist er mit einem Auftrag von Gott, um die Erde zu schlagen, wo immer er möchte. Oh mein, den Himmel verschließen. Und er tut es auch. Was ist los? Er ist dabei, die 144.000, die in dem Buch der Erlösung stehen, zu der Erlösung zu führen. Und das geschieht unter dem Siegel der Erlösung, dem 6. Siegel. Das ist es, meine lieben Freunde. Das ist das sechste Siegel, das so geheimnisvoll war. Lasst uns gerade, wir haben noch 10 Minuten, lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Ich habe noch 2 oder 3 Seiten. Ihr könnt es hier klar sehen. Gut, ich denke, dass ich etwa noch 15 Seiten bereit habe, zu denen ich noch kommen könnte. Oh, es gibt so vieles darüber. Mai, du könntest einfach von einer Stelle zur anderen gehen, aber ich fürchte, dass ich euch verwirren könnte, wenn ich zu viel davon mitteile. Und ich kann es nicht so zusammenhalten, wie ich es sollte. In Jesaja, lass uns das noch nehmen. Jesaja, der Prophet, sah, wie sich dieses sechste Siegel öffnete und sprach darüber. Daran sehen wir auch, ob es wichtig ist oder nicht. Nun, der ganze Plan der Erlösung liegt unter diesen Siegeln, das ganze Buch. Nun, erinnert euch, wir haben festgestellt, dass auch Jesus es sah. Ist das wahr? Seht ihr? Jesus sah es und jetzt finden wir heraus, dass auch andere es sahen. Wir finden es in Jakob typisiert. Wir finden es als Typ in Ägypten dargestellt. Und wir sehen es als ein Typ am Kreuz. Jetzt lasst uns zurück zu Jesaja gehen. Ich habe noch viele andere Propheten hier niedergeschrieben. Ich liebe diesen Text von Jesaja. Lasst uns hier zu Jesaja, dem 13. Kapitel, zurückgehen. Jesaja ist eine vollständige Bibel in sich selbst. Ihr wisst das. Habt ihr das gewusst? Seht, Jesaja beginnt mit der Schöpfung und in der Mitte des Buches spricht er von Johannes und am Ende über das 1000-jährige Reich. Es gibt 66 Bücher in der Bibel und 66 Kapitel in Jesaja. Das ist eine vollständige Abhandlung in sich selbst. Beachtet jetzt das 13. Kapitel von Jesaja. Lasst uns hier beim 6. Vers beginnen. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Beachtet, wie sich hier das 6. Siegel öffnet. 713 Jahre bevor Christus kam. Er war vor 2000 Jahren auf der Erde. Es war also vor ungefähr 2700 Jahren, als Jesaja dieses Siegel gesehen hat. In Ordnung. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen. Was hatte Jesus gesagt? Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nimmt, wird in vielen die Liebe erkalten und die Herzen der Menschen werden versagen vor Furcht. Ein tosendes Meer, seht ihr? Die Herzen der Menschen werden verzagen und sie werden bestürzt sein. Wehen und Schmerzen werden sie ergreifen und sie werden sich winden, gleich einer Gebärenden. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen, beachtet dieses hier. Oh, ihre Angesichter schämen sich. Bruder Branham sagt ein anderes Wort, als im Bibeltext steht, der Übersetzer. In einer Minute werden wir dazu kommen. Wir halten das jetzt fest. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam und grimm und Zornglut um die Erde, Englisch das Land, der Übersetzer, zur Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von derselben vertilgen. Das Land, das ist es. Seht ihr, gebt acht. Denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde an dem Erdkreis heimsuchen, die Bosheit und an den Gesetzlosen ihre Missetat. Und ich werde ein Ende machen dem Hochmut. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Ich kann es nicht aussprechen. Der Stolzen und die Hoffart der Gewalttätigen erniedrigen. Seht ihr es? Ganz genau. Jesaja sah dasselbe, von dem Jesus sprach, was das 7. Siegel, vermutlich ist das 6. Siegel gemeint, der Übersetzer, geoffenbart hat. Wenn er das Land durch Trübsale reinigt, das ist die Trübsalsperiode, dieses 6. Siegel. Ja, er war ein Prophet und das Wort Gottes wurde ihm bekannt gemacht, das war vor 2700 Jahren. Wahrhaftig, ich möchte einfach dieses sagen. Die ganze Welt, wie Jesaja hier schreibt, ist wie eine Gebärende. Die ganze Schöpfung ist in Geburtswehen. Warum ist all dieses Stöhnen und die Geburtswehen? So wie wenn eine Frau Mutter wird, ist es auch mit der Erde und mit der Natur. Ja, diese Stadt hier, lasst uns einmal unsere eigene Stadt betrachten. Es gibt Kneipen, Prostitution, Schmutz, Abschaum, wie in jeder anderen Stadt auch. Ja, Ich glaube, Gott würde es lieber so anschauen, wie es noch vor 1000 Jahren war. Als der Ohio-Fluss noch hinabfloss, gab es keine Rückstauungen und Überflutungen. Es gab keine Sünde im Tal, der Büffel zog durch und der Cherokee-Indianer jagte ihn und führten ein sittsames Leben. Es gab keine Schwierigkeiten, aber als der Mensch hereinkam, kam auch die Sünde herein. Als der Mensch begann, sich auf dem Angesicht der Erde zu vermehren, setzte Sünde und Gewalt ein. Das ist wahr, immer der Mensch. Ich denke, dass es eine Schande ist. Ich war neulich in meinem Heimatland in Arizona. Als ich noch ein Kind war, hatte ich über Geronimo gelesen und über Cochise und diese alten Apachen. Ich habe zu ihnen dort oben auch gepredigt. Feine Menschen, einige von den feinsten Menschen, denen ihr begegnen könnt, sind diese Apachen-Indianer. Ich kam dort nach Tombstone hinüber, wo sie all die alten Andenken und Dinge vom Krieg aufbewahrt haben, und sah es mir an. Ihr wisst, dass sie Geronimo immer als einen Abtrünnigen eingestuft haben. Für mich war er ein vollblütiger Amerikaner. Absolut. Er kämpfte nur für seine Rechte, wie jeder andere es auch tun würde. Er wollte nicht diese Verschmutzung in seinem Land. Schaut euch an, was jetzt geworden ist. Aus seinen Kindern, aus seinen Töchtern sind Prostituierte geworden. Und alles Mögliche, weil der weiße Mann dort hineingekommen ist. Der weiße Mann ist ein Schuft. Der Indianer war ein Beschützer der Natur. Er war ein Umweltschützer. Er ging hinaus, um einen Büffel zu töten. Und der ganze Stamm aß davon alles, was man essen konnte. Sie benutzten das Fell für Kleidung und ihre Zelte und alles Mögliche. Der weiße Mann kommt und schießt die Tiere, nur um irgendeine Zielscheibe zu haben. Oh, es ist solch eine Schande. Ich habe in der Zeitung einen Artikel über Afrika gelesen, diesem riesigen Land voller Wildtiere. Leute wie Arthur Godfrey und andere fahren dorthin und schießen Elefanten aus dem Hubschrauber heraus und dergleichen. Ein Bild zeigte eine alte, sterbende Elefantenkuh, über deren Gesicht Tränen herunterliefen. Während zwei andere große männliche Elefanten versuchten, sie aufrecht zu erhalten. Das ist Sünde. Das ist kein Sport mehr. Ich stand dort draußen auf dem Feld, wo ich jagen gehe, und ich sah, wie die weißen Jäger dorthin kamen, diese Hirsche erschossen und nur das Hinterviertel abschnitten. Manchmal töteten sie sogar 8 oder 10 kleine Hirschkühe und lassen sie einfach dort liegen, während ihre Kitze herumrennen und versuchen, ihre Mama wiederzufinden. Und ihr meint, das sei Sportlichkeit, das ist reines, grausames Morden in meinen Augen. Ich hoffe, dass Kanada niemals irgendwelche neuen Straßen baut, solange ich lebe, um diese abtrünnigen Amerikaner dort fernzuhalten. Das ist wahr, sie sind die armseligsten Sportler, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nun, nicht alle von ihnen, es gibt einige wirklich echte Männer, aber es ist nur einer unter 1000, den du finden kannst. Sie schießen auf alles, was sie nur sehen, in jeder Weise, wie sie es möchten. Das ist wahr, das sind Mörder, das ist die Wahrheit. Sie sind herzlos, sie schießen auch außerhalb der Saison. Als ich dort oben in Alaska war, war ich dort mit einem Führer zusammen. Er sagte, wenn ich dort hinausgehe, würde ich ganze Herden von diesen großen Hirschen finden. Keine Hirsche, sondern Elche. Sie liegen dort von 50er Kaliber Maschinengewehren, Kugeln durchbohrt, sogar durch ihre Hörner hindurch. Amerikanische Piloten haben sie dort draußen in Alaska aus dem Flugzeug mit dem Maschinengewehr niedergeknallt. Eine ganze Herde Elche, das sind kaltblütige Mörder. Sie wussten schon Bescheid, wenn sie den Büffel ausrotten konnten, würden die Indianer verhungern. Das ist der Grund, warum Cochise aufgeben musste. Alle seine Fürsten und die anderen, seine Kinder und sein ganzes Volk waren am Verhungern. Sie gingen dort hinaus, ganze Wagenladungen von ihnen mit Buffalo Bill und jenen Trappern und haben alle Büffel abgeschossen. 40 oder 50 an einem Nachmittag. Sie wussten, wenn sie diese loswerden, würden sie auch die Indianer loswerden. Oh mein, es ist ein Schandfleck auf unserer Flagge, wegen der Weise, wie wir die Indianer behandelt haben. Da habt ihr es. Aber erinnert euch, die Bibel sagt, die Stunde ist gekommen, dass Gott diejenigen zerstört, welche die Erde zerstören und die ganze Welt. Schaut die Täler an. Ich stand an einem Tag dort oben und schaute auf das Tal von Phoenix hinunter. Ich war auf den Südberg hinaufgegangen. Meine Frau und ich saßen dort oben und schauten auf Phönix. Ich sagte, ist das nicht schrecklich? Sie sagte, schrecklich, was meinst du? Ich sagte, die Sünde, wie viel Ehebruch und Trinkerei, wie oft wird dort geflucht und der Name des Herrn missbraucht in dem Tal mit ungefähr 140 oder 150.000 oder vielleicht 200.000 Menschen. Und ich sagte, vor 500 Jahren oder 1000 Jahren gab es nichts als Kakteen, Meskitobäume und die Kojoten, welche am Sandfluss auf und abliefen. So hatte Gott es geschaffen, aber der Mensch kam herein und was hat er getan? Er hat den Boden mit Schmutz durchtränkt. Die Straßen sind voll mit Bosheit, die Kanäle und die Flüsse von dem Schmutz verdorben. O Junge, trinke besser nicht von diesem Wasser, du würdest alles Mögliche davon bekommen. Schaut es euch an, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Die Sache ist verdorben und die Welt, die Natur, Gott sei uns gnädig. Die ganze Welt liegt in Geburtsschmerzen. Die Welt versucht, sie ist in Wehen, sagt Jesaja. Was ist los? Sie versucht, eine neue Welt für das tausendjährige Reich hervorzubringen, wo alle Sünde getilgt ist. Sie versucht, eine neue Welt für ein neues Volk hervorzubringen, welches nicht mehr sündigt und die Erde verschmutzt. Das ist wahr. Sie ist in Geburtswehen. Das ist der Grund, warum wir in Geburtswehen sind, um für Christus die Braut hervorzubringen. Alles liegt in Wehen und stöhnt. Seht, etwas ist im Begriff zu geschehen. Diese sechste Plage lässt sie gehen. Bruder, die Erdbeben werden hervorbrechen und die Sterne werden erschüttert werden. Vulkane werden hervorbrechen und die Erde wird sich selbst erneuern. Frische Lava wird aus dem Zentrum der Erde hervorbrechen und wird herum und herum und herum kriechen, wenn sie sich dort ausbreitet. Ich sage euch, wenn Jesus und seine Braut eines Morgens auf die Erde zurückkommen wird, wird hier ein Paradies Gottes entstanden sein. Oh mein, diese alten Kämpfer aus der Schlacht werden dort mit ihren Freunden und Geliebten hinuntergehen. Die Lobgesänge der Engelscharen werden die Luft erfüllen. Oh, es war wohlgetan, mein guter und treuer Knecht. Kehre ein in die Freuden des Herrn, welche für dich bereitet sind. So wie du sie eigentlich schon damals haben solltest, bevor Eva den Ball der Sünde ins Rollen brachte. Amen. Ja, das sechste Siegel wird etwas bewirken. Ja, mein Herr, wahrhaftig, die ganze Welt stöhnt und ist in Schmerzen für das Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Nun, das jetzige Reich ist so durchtränkt mit Schmutz. Vor nicht langer Zeit predigte ich. Ich glaube, dass ich es hier im Tabernakel gepredigt habe. Die auseinanderfallende Welt. Das stimmt. Schaut, was in der Welt alles auseinanderfällt. Alles bröckelt ab. Ganz sicher ist es so. Es muss auseinanderfallen. Ja, mein Herr. Schaut das Gerüst der Erde an. Lasst mich euch den Grund zeigen, warum die Welt auseinanderfallen muss. Das Gerüst dieser Welt, das Eisen und das Erz und die Materialien dieser Erde wurden aus dem Gerüst herausgeholt, um sie für Kriege und die Industrie zu verwenden, bis es fast dahin gekommen ist. Nun, wir haben in diesem Teil des Landes bis neulich noch kein Erdbeben gehabt. Doch vor kurzem geschah es dort in St. Louis und der Gegend. Die Erdkruste wird so dünn. Sie haben alles herausgeholt. Seht ihr? Ihre Politik ist so verdorben, dass kaum noch ein Ehrlicher unter ihnen ist. In ihrem System. Ihre Moral ist so niedrig, dass sie schon gar keine mehr haben. Das ist alles sicherlich. Ihre Religion ist verkrebst. Jawohl. Sehr bald ist die Zeit gekommen, wo das sechste Siegel geöffnet wird. Wenn das geschieht, oh mein, ist es das Ende. Die Braut ist dann hervorgekommen. Die Königin ist dann schon gegangen, um ihren Platz einzunehmen. Sie wird jetzt mit dem König verheiratet. Während dieses stattfindet und der Überrest von Israel ist versiegelt und bereit zu gehen. Und dann wird die Natur losgelassen. Oh, welch eine Zeit! Beachtet den letzten Vers von dem geöffneten sechsten Siegel. Es geht um jene, die über das Predigen des Wortes gelacht haben. Nämlich des bestätigten Wortes des lebendigen Gottes. Diese Propheten standen dort, vollbrachten Wunder, verdunkelten die Sonne und alles Mögliche und durch das ganze Zeitalter hindurch. Sie schrien zu den Felsen und zu den Bergen, sie zu verbergen, verbergen vor dem Wort, über welches sie gelacht haben. Denn sie können ihn kommen sehen. Verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Er ist das Wort, seht ihr. Sie hatten über das Wort gelacht, aber hier war jetzt das Wort, inkarniert. Sie machten sich darüber lustig, lachten über sie, trieben Spott mit ihnen und dann war das verkörperte Wort hervorgekommen. Warum haben sie nicht Buße getan? Sie konnten es nicht mehr, es war zu spät. So wussten sie, dass die Bestrafung kommen würde. Sie hörten es. Sie haben in Versammlungen wie dieser hier gesessen und wussten darüber Bescheid. Sie wussten, dass die Dinge, die diese Propheten vorhergesagt hatten, direkt vor ihrem Angesicht standen. Es war genau die Sache, die sie verworfen hatten. Sie hatten die Gnade zum letzten Mal mit Füßen getreten. Und wenn du Gnade abweist, bleibt nichts anderes als Gericht übrig. Wenn du Gnade verschmähst, denk darüber nach. Da waren sie nun und hatten keinen Platz, zu dem sie gehen konnten, keine Zuflucht. Die Bibel sagt hier, sie schrien zu den Felsen und zu den Bergen, fallet auf uns, verberget uns vor dem Angesicht und vor dem Zorn des Lammes. Sie hatten versucht, Buße zu tun, aber das Lamm war gekommen, um sein Eigentum zu beanspruchen. Und sie schrien zu den Felsen und zu den Bergen. Sie beteten, aber ihre Gebete waren zu spät. Mein Bruder, meine Schwester, die Güte und Barmherzigkeit Gottes ist den Menschen dargereicht worden, während Israel dafür verblendet wurde, ungefähr 2000 Jahre lang, um uns eine Gelegenheit zur Buße zu geben. Habt ihr die Gnade abgewiesen? Habt ihr das verworfen? Wer seid ihr überhaupt? Wo seid ihr hergekommen und wo geht ihr hin? Den Arzt könnt ihr nicht fragen. Du kannst niemand in der Welt fragen und es gibt kein Buch, woraus du lesen könntest, wer du bist, wo du herkommst und wohin du gehst, als nur dieses Buch. Nun, ihr wisst, wenn ihr nicht das Blut des Lammes habt, welches eure Stelle einnimmt, könnt ihr sehen, was auf euch zugekommen wäre. Wenn also Gott das für euch getan hat, ist das das Wenigste, was wir tun können, das anzunehmen, was er getan hat. Das ist alles, worum er uns bittet. Und auf dieser Grundlage, wenn ich jetzt weitergehe, würde ich direkt zu dieser Plage kommen. Aber das ist der Gottesdienst von morgen Abend. Ich kann das nicht tun. Ich kann nicht weitergehen. Ich habe hier ein Kreuz markiert. Haltet hier an. Deswegen muss ich bis morgen warten. Jetzt lasst uns für eine Minute unsere Häupter beugen. Meine treuen Freunde, wenn ihr noch nicht die Liebe von diesem Gott angenommen habt, über den ich spreche, hört jetzt gut zu. Wenn ihr nicht seine Liebe und Gnade angenommen habt, dann werdet ihr sein Gericht und Zorn ertragen müssen. Heute Abend seid ihr in der gleichen Lage wie Adam und Eva im Garten Eden. Ihr habt das Recht, euch freiwillig zu entscheiden. Ihr könnt zum Baum des Lebens gehen oder ihr könnt den Plan des Gerichtes annehmen. Wenn ihr heute vernünftig seid, bei richtigem Verstand und gesund genug euch zu erheben und es anzunehmen, warum tut ihr es dann nicht? Wenn ihr es noch nicht getan habt, sind hier Menschen, die es bis jetzt noch nicht getan haben? Wenn das so ist, würdet ihr bitte eure Hand erheben und sagen, bete für mich, Bruder Branham, ich möchte es jetzt tun. Ich möchte nicht, dass dieses andere über mich kommt. Nun erinnert euch, Freunde, Gott segne euch, das ist gut. Das sind nicht meine Gedanken darüber. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Dies ist zusammen von mir, so helft mir, der Heilige Geist weiß es. Wenn ihr bis morgen Abend wartet, möchte ich, so der Herr will, euch ein Geheimnis zeigen, welches die ganze Zeit in dieser Versammlung vor sich gegangen ist. Ich bezweifle sehr, dass ihr gesehen habt, was überhaupt stattgefunden hat. Etwas ist direkt vor euch gewesen. Jeden Abend habe ich beobachtet, wie es hervorkam und gewartet, dass jemand sagt, ich sehe es. Bitte verwirf es nicht. Ich bitte dich, wenn du noch kein Christ bist, wenn du noch nicht unter dem Blut bist, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn du noch nie ein öffentliches Bekenntnis von Jesus Christus abgelegt hast, indem du in seinem Namen getauft worden bist und bezeugt hast, dass du seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung angenommen hast, dann ist das Wasser bereit. Sie warten auf dich, Taufgewänder liegen bereit, alles ist bereit, Christus steht mit ausgestreckten Armen bereit, um dich in Empfang zu nehmen. In einer Stunde mag diese Gnade dir vielleicht nicht mehr dargereicht werden. Du magst sie vielleicht zum letzten Mal abweisen und sie wird nie mehr dein Herz berühren. Während du es kannst, während ihr es könnt, warum tut ihr es nicht? Nun, während ich weiß, dass es üblich ist, die Menschen zum Altar zu rufen. Wir tun das sonst auch und das ist auch vollkommen in Ordnung. Zu dieser Zeit ist es hier drin aber so voll, direkt um den Altar herum, so dass ich es nicht tun kann. Aber ich möchte gerne dieses sagen. In den Tagen der Apostel sagten sie, so viele aber glaubten, wurden getauft. Wenn du es wirklich tief unten in deinem Herzen kannst. Das ist auch alles. Es ist keine Gefühlsbewegung, obwohl Gefühlsbewegung damit einhergehen. So wie ich immer gesagt habe, Rauchen und Trinken sind keine Sünde. Es sind Eigenschaften der Sünde. Es zeigt, dass du nicht glaubst. Aber wenn du wirklich in deinem Herzen glaubst und du weißt das, aber gerade wo du jetzt sitzt, nimm es mit deinem ganzen Herzen an, dann wird gerade dort etwas geschehen. Es wird geschehen, dann kannst du als ein Zeuge dafür stehen, dass etwas passiert ist. Dann gehe zum Wasser und sage, ich möchte der Versammlung gegenüber zeigen, ich möchte bestätigen, ich möchte mein Zeugnis ablegen, dass ich meinen Platz mit der Braut einnehme. Ich stehe jetzt hier, um getauft zu werden. Ich weiß, dass es viele Frauen heute Abend in der Welt gibt, feine Frauen, aber ich bin schrecklich einsam und verlange danach, nur eine davon zu sehen. Eine einzige ist es und das ist meine Ehefrau. Sie geht mit mir nach Hause. Sie war nicht von Anfang an meine Ehefrau, aber wie wurde sie meine Ehefrau? Sie nahm meinen Namen an. Er kommt. Es gibt viele Frauen, Gemeinden in der Welt, aber er kommt für seine Ehefrau. Sie ist nach seinem Namen genannt. Diejenigen, die in Christus sind, wird Gott mit sich nehmen. Wie kommen wir da hinein? Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft. Während wir jetzt beten, ihr betet auch drinnen oder draußen. Es sind große Mengen von Menschen in den Räumen, draußen um das Gebäude herum, draußen in den Straßen. Aber während ihr, wir können euch nicht zu diesem Altar rufen, aber macht euer Herz zu eurem Altar. Sage einfach in deinem Herzen, Herr Jesus, ich glaube dieses. Ich bin hier draußen in der Abendluft gestanden oder ich bin fast erstickt in diesem kleinen Raum. Ich sitze hier inmitten dieser Menschen. Ich möchte nicht. Ich kann es mir nicht leisten, es zu versäumen, wie ich euch gestern Abend gesagt habe. Und so helft mir. Der Herr weiß, dass ich die Wahrheit sage. Ich lüge nicht. Wie es auch Paulus sagte, die Vision oder was immer es war. Ich stand dort und schaute, berührte die Menschen, die bereits heimgegangen waren. Es ist genauso wirklich, wie ich gerade hier stehe. Verfehlt es nicht, mein armer Bruder und Schwester. Versäumt es nicht. Ich weiß, ihr habt die Predigt gehört. Ihr habt auch Geschichten und dies und jenes gehört, alles Mögliche, aber hört einfach auf mich. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich kann es nicht klarer machen, verfehlt es nicht. Es gehört euch. Jetzt lasst uns beten. Herr Jesus, hier vor mir ist eine Schachtel mit Taschentüchern, die für kranke Menschen bestimmt sind. Während ich über ihnen bete, lege ich meine Hände auf sie, so wie die Bibel es sagte. Sie nahmen Taschentücher und Schürzen von dem Leib von Paulus und unreine Geister fuhren aus den Menschen aus. Große Zeichen und Wunder geschahen, weil sie Paulus gesehen hatten und wussten, dass der Geist Gottes in ihm war. Sie wussten, dass er ein fremdartiger Mann war, aber die Dinge, über die er sprach, über das Wort, er nahm das alte hebräische Wort von der hebräischen Gemeinde, brachte es zum Leben und platzierte es in Christus. Sie wussten, dass Gott in dem Manne war. Dann haben sie gesehen, wie Gott merkwürdige und mächtige Werke durch ihn tat, indem er Dinge voraussagte, die dann auch geschahen. Sie wussten, dass er Gottes Diener war. Herr, ich bete, dass du diese Menschen für ihren Respekt vor dem Wort ehren mögest und sie um Jesu Willen heilst. Hier draußen in der Versammlung, Herr, sitzen die Menschen genauso, wie es am Pfingsttag war, als sie dem Apostel Petrus zuhörten. Wie ging er in das Wort hinein und legte es dar? Er sagte, Joel sagte, dass diese Dinge in den letzten Tagen stattfinden werden und dieses ist es. Und 3000 glaubten es und wurden getauft. Vater, heute stehen wir hier durch deine Gnade und nicht deshalb, weil dieses ein besonderes Volk ist, sondern weil Genauso wie es den Tag des Löwen gab oder des Ochsen oder des Menschen, ist es jetzt die Adlerzeit. Es ist die Salbung der Stunde. Es ist die Zeit, in der wir leben. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes für diese besondere Zeit, um zu beweisen, dass Jesus nicht tot ist. Er sagte, was er tun würde, gerade bevor die Abendlichter ausgingen. Und hier haben wir gesehen, wie er das immer wieder getan hat. Wir haben gesehen, wie es herabkam und wissenschaftlich untersucht wurde. Sie haben sein Bild aufgenommen, die große Feuersäule, welche auch die Kinder Israels führte und der Paulus auf der Straße begegnete. Wir kennen diese Feuersäule, die Mose damals in der Wüste führte. Durch dieselbe Feuersäule schrieb er verschiedene Bücher der Bibel, weil er mit dem Wort gesalbt war. Derselben Feuersäule begegnete Paulus auf der Straße nach Damaskus. Er schrieb viele Bücher der Bibel, die das Wort Gottes genannt werden. Herr, und jetzt sehen wir, wie dieselbe Feuersäule das Wort des Herrn offenbart, als ein Zeugnis für den Beweis des Wortes und mit wissenschaftlicher Untersuchung. Gott, lass die Menschen schnell aufwachen. Herr, schnell. Mögen es diejenigen sehen, die ihren Namen im Buch des Lebens haben, wenn dieses über ihren Weg aufleuchtet. So wie die kleine Frau am Brunnen, die damals einen schlechten Ruf hatte. Sie erkannte es schnell und wusste, dass es die Schrift war. Und jetzt, Vater, bete ich, dass alle, die dich zu dieser Zeit in ihrem Herzen empfangen möchten, in dieser Stunde es für immer festmachen, dass sie mit der Sünde abgeschlossen haben. Mögen sie aufstehen und jetzt Vorbereitungen treffen für das öffentliche Bekenntnis der Taufe in dem Namen Jesu Christi für die Erlösung ihrer Sünde und um ihren Glauben zu zeigen, dass Gott ihnen vergeben hat und sie den Namen von Jesus Christus annehmen. Vater, gieße dann das Öl des Heiligen Geistes über sie aus, dass sie in den Dienst des Herrn unseres Gottes gestellt werden mögen, um Arbeiter in diesen letzten bösen Tagen zu sein. Wir erkennen, dass wir nur noch eine kurze Zeit haben und die Gemeinde kann zu jeder Zeit entrückt werden. Das Lamm kann zu jeder Zeit das Heiligtum dort oben oder den Thron des Opfers verlassen. Es kommt von dem Thron Gottes, wo das Opfer lag, hervor und dann ist es vorbei. Es gibt dann keine Hoffnung mehr für die Welt, sie ist erledigt. Dann gehen sie in Tumulte und große Krämpfe, der Erdbeben und großen Erschütterungen, wie es bei der Auferstehung war. So wie Christus von dem Grab auferstand, als die Heiligen auferstanden, wird es genauso stattfinden. Herr, es könnte zu jeder Minute geschehen. Wir halten danach Ausschau, dass dieser herrliche Tag erscheint. Nimm deine Kinder jetzt unter deinen Arm, Vater. Zieh deine kleinen Lämmer an deine Brust. Gewähre es und speise sie mit dem Wort, bis sie für den Dienst Kraft bekommen haben. Wir befehlen sie jetzt dir an, Herr. Beantworte dieses Gebet, Vater. Du hast im 11. Kapitel von Markus gesagt, wenn ihr betet, steht und betet und glaubt, dass ihr empfangt, worum ihr bittet, und ihr werdet es bekommen. Und mit meinem ganzen Herzen dem gegenüber, der diese Dinge die ganzen Jahre hindurch und diese Siegel hier in dieser letzten Woche geoffenbart hat, ich glaube dir, Herr Gott, dass die Stunde deines Erscheinens ganz nahe ist, näher, als wir wirklich denken. Bitte lass mein Gebet beantwortet werden. Möge jedes berufene Kind Gottes, das in Hörweite steht oder auch die Tonbänder hört, möge zu dieser Zeit, ich beanspruche sie für das Königreich Gottes, in dem Wissen, dass dieses das Wort ist, das geoffenbart wurde. Lass die Abendlichter scheinen, Vater. Ich übergebe sie dir im Namen Jesu. Amen. Nun jeder, ob drinnen oder draußen, der glaubt und noch nie ein öffentliches Bekenntnis abgelegt hat, dass er mit der Sünde abgeschlossen hat und die Barmherzigkeit Gottes möchte und sie in Jesus Christus angenommen hat, das Taufbecken wartet. Sie sind bereit, jeden zu taufen, der sich taufen lassen möchte. Heute oder morgen oder gerade jetzt, wann immer es sein soll. Habt ihr euch am 6. Siegel erfreut? Seht ihr jetzt, wo es geöffnet ist? Habt ihr es geglaubt? Es heißt, wer hat unserem Bericht geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Wenn ihr dem Bericht glaubt, dann ist euch der Arm des Herrn geoffenbart. Der Arm, das Wort Gottes, das geoffenbart ist. So der Herr will, werde ich morgen Vormittag mein Bestes versuchen, die Fragen zu beantworten. Ich werde wahrscheinlich den Rest der Nacht oder den größten Teil davon im Gebet darüber verbringen. Ich schlafe zurzeit etwa 1 bis 3 Stunden. Gestern Abend kam ich bis etwa 1 Uhr nicht ins Bett und um 3 Uhr war ich bereits wieder am Studieren. Seht, ich werde mich eines Tages dafür verantworten müssen. Das ist wahr. Wir sind zu nah, als dass wir Zeit für irgendetwas Törichtes oder Halbwahrheiten oder Vermutungen hätten. Ich muss es zuerst sehen und dann, wenn ich es sehe, muss es auch im Wort sein. Und soweit, durch die Gnade Gottes, war es vollkommen. Ich habe es von allen Seiten betrachtet. Ihr wisst das und es stimmt einfach alles überein. Es muss, so spricht der Herr, sein. Es ist nicht so, dass ich es sage, weil ich es von mir selbst weiß, sondern das Wort des Herrn ist, so spricht der Herr. Hier ist das Wort und ich nehme das, was er mir gegeben hat, bringe es zusammen und zeige es, sodass ihr selbst erkennen könnt, dass es so spricht der Herr ist. Erst sagt das Wort es hier so und dann gibt er mir die Offenbarung. Es war im Gegensatz zu dem, was irgendjemand von uns jemals gedacht hat. Auch im Gegensatz zu dem, was ich dachte, weil ich noch niemals wie jetzt hineingegangen bin. Aber jetzt finden wir heraus, dass es genau zusammenpasst. Was ist es? Es ist so, spricht der Herr, ganz genau. Es ist bis zu dieser Stunde ein Punkt gewesen, der sich nun für uns geöffnet hat. Ein Geheimnis hat sich für uns geöffnet, das bis zu dieser Stunde verborgen war. Aber nun kommt der Herr, bringt es einfach auf diese Weise herein. So seht, das ist es. Es ist der Herr. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen. Nun für euch, denkt daran, wir konnten euch nicht zum Altar kommen lassen. Einige haben ihre Hand hochgehalten. Seht, es ist eine persönliche Angelegenheit von euch. Es kommt darauf an, was ihr tun möchtet. Die Stunde ist so nah, dass ihr vorwärts drängen solltet, wie ihr nur könnt, anstatt gezogen zu werden. Drängt einfach vorwärts und versucht, hineinzukommen. Herr, lass mich nicht draußen, Herr. Die Türen schließen sich, wenn ich nur hineinkommen kann. Eines Tages wird Gott die Tür schließen. Er tat es in den Tagen von Noah und dann schlugen sie an die Tür. Ist das wahr? Erinnert euch, dass die Bibel sagt, dass in der 7. Wache, ist das richtig? Einige schliefen in der 1. Wache, 2., 3., 4., 5., 6. und 7. ein. Aber in der 7. Wache kam eine Bekanntmachung, ein Ruf. Der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm zu begegnen. Die Schlafenden, Törichten, der Übersetzer, Jungfrauen sagten, sag doch, ich würde jetzt gerne auch etwas von dem Öl haben. Die Braut sagte, ich habe gerade genug für mich selbst, gerade genug. Wenn ihr dieses auch möchtet, dann geht hin und betet durch. Seht ihr jetzt nicht die törichte Jungfrau? Schaut auf die Anglikaner, Presbyterianer, Lutheraner und wie alle versuchen. Und das Problem dabei ist, anstatt zu versuchen, den Heiligen Geist zu bekommen, versuchen sie in Zungen zu sprechen. Viele von ihnen sprechen in Zungen und schämen sich, zu dieser Gemeinde zu kommen, um für sich beten zu lassen. Sie möchten lieber, dass ich zu ihnen nach Hause komme und für sie bete. Und das nennt ihr den Heiligen Geist? Das ist in Zungen sprechen ohne den Heiligen Geist. Nun, ich glaube, dass der Heilige Geist in Zungen spricht. Ihr wisst, dass ich das glaube. Seht, es gibt auch eine Nachahmung davon. Ja, mein Herr, die Früchte des Geistes beweisen, was es ist. Die Früchte des Baumes beweisen, welche Art vom Baum es ist. Nicht die Rinde, nicht die Frucht. Nun beachtet, wenn sie dann kommen, die letzte Stunde, als sie dann alle hereinkamen, gingen sie hin und sagten, gut, ich glaube, dass ich es jetzt bekommen habe. Ich glaube, ich habe es. Ja, wir bekommen es. Ich sage dieses jetzt besser nicht, damit keine Verwirrung entsteht. Als ich neulich sagte, wie die Entrückung geschehen würde, nun, wenn ihr sagt, dass ihr es hören wollt, in Ordnung. Das ist dann eure Sache. Als die törichte Jungfrau dachte, dass sie genug aufgebetet wäre, um zurückzukommen, war die Braut bereits weg. Es geschah und sie wussten es nicht, wie ein Dieb in der Nacht. Dann fingen sie an die Tür zu schlagen. Und was geschah? Was fand dann statt? Sie wurden in die Trübsalsperiode geworfen. Die Bibel sagt, dort wird Weinen, Wehklagen und Zähneknirschen sein. Ist das wahr? Wann wird das geschehen, Bruder, Schwester? Ich weiß es nicht. Aber das mag meine eigene Meinung sein. Das ist mein eigener Gedanke. Seht ihr? Ich glaube, dass es so nah ist. Jeden Tag möchte ich versuche so vorsichtig zu wandeln, wie ich nur kann. Und ihr wisst, dass heute etwas geschehen ist und ich habe etwas hervorkommen sehen. Ich konnte fast keine Luft mehr bekommen. Dort war er, dort stand er, das Licht stand gerade dort und hier war es. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich dachte, Gott, das kann ich nicht sagen, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht. Ich ging einfach aus dem Zimmer, ging hinaus, ging auf und ab. Ich dachte, Mai, was kann ich tun? Ich muss angeln gehen oder irgendetwas oder ich, Herr, du, ich kann es euch nicht sagen. Wir haben eine gute Zeit, nicht wahr? Preis dem Herrn. Amen. Wir befinden uns in einer gewaltigen Zeit und mein Herz fließt über vor Freude und Glück. Aber wenn ich an diese Welt denke und an die Tausenden, von denen ich weiß, dass sie verloren sind, schwarze Schatten, dann blutet einfach dein Herz. Was kannst du tun? Was kann man tun? Du kannst direkt fühlen, wie der Heilige Geist in deinen Herzen hinausschreit. So muss es in unserem Herrn vorgegangen sein, als er über Jerusalem sein eigenes Volk schaute und er sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr wolltet nicht. Du fühlst den Heiligen Geist, wie er sagt, wie oft wollte ich euch sammeln, aber ihr wolltet nicht. Wir sind hier direkt bei etwas angekommen, Freunde. Was immer es ist, Gott weiß es. Niemand weiß, wann es geschieht. Das ist ein Geheimnis. Niemand weiß, wann es geschieht. Aber Jesus sagt uns, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, alle diese Dinge, so wie ich das sechste Siegel mit dem verglichen habe, was er in Matthäus 24 sagt, jetzt erinnert euch, was er sagte. Wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, dann ist die Zeit nahe. Beachtet direkt den nächsten Vers, den 30. und 31. Vers, wie es weitergeht bis zum 32. und 33. Vers. Er sagte, und er wird seine Engel zu den vier Ecken des Himmels senden, den vier Winden, um seine Auserwählten zu sammeln. Ist das wahr? Er sagte, jetzt lernt. Nun erinnert euch, dort hielt er an. Nach dem sechsten Siegel ging er niemals weiter. Nirgendwo sagt er etwas über das siebte. Er sprach über das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, aber dort hielt er an und erwähnte nichts über das. Beachtet die nächste Sache, die er sagte. Jetzt lernt ein Gleichnis. Dann beginnt er mit Gleichnissen. Er sagte, diese Dinge werden sein. Er beantwortet ihnen drei Fragen. Was werden diese Zeichen sein? Und was wird das Zeichen deines Kommens sein? Und was wird das Zeichen des Endes der Welt sein? Und das sechste Siegel war das Ende der Welt und das Ertönen von dem siebten Engel, der seine Hände erhob und bei dem schwur, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dass keine Zeit mehr sein wird. Die Erde schenkt einer neuen die Geburt. Es ist vorbei und hier befinden wir uns direkt davor. Oh, ich zittere. Und was muss ich tun, Herr? Was kann ich noch tun? Und dann denke ich gerade daran, wie ich jenen Ort und die kostbaren Menschen dort gesehen habe. Ich stand dort, betrachtete mich selbst und dachte, oh Gott, sie dürfen es nicht verfehlen. Ich sollte sie anschubsen. Ich sollte einfach in die Versammlung herunterreichen und sie vorwärts schieben. Aber du kannst das nicht tun. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Aber hier ist ein Trost, den wir haben. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Aber alle anderen, die sich auf diese Organisationen verlassen, seht ihr, und er verführt alle, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Lebensbuch des Lammes geschrieben waren, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden war. So seht ihr, dass es eine traurige Sache ist und das Einzige, was ihr tun könnt, ist einfach mit dem Wort zu stehen, darauf zu achten, was er auch sagt, was ihr tun sollt und es dann auch tut. Was er auch sagt, was zu tun ist, das tut. Ihr schaut zu dem anderen aus und sagt, oh mein, sie aber tun dies und jenes. Oh, es ist einfach. Ihr erkennt nicht, was es für eine Spannung mit sich bringt. Nun, ich möchte dieses sagen. Ich denke, dass die Tonbänder abgeschaltet sind. Einige Menschen sagen, Bruder Brenner, mit solch einem Dienst. Ich muss aufpassen, weil die Menschen einfach die Tonbänder nehmen und versuchen, sie auseinander zu pflücken. Wisst ihr? Deshalb, wenn Sie sagen, Bruder Brenham, wir wünschten, wir hätten einen solchen Dienst. Ihr wisst gar nicht, was ihr überhaupt sagt. Ehrlich, ihr wisst gar nicht, was alles damit zusammenhängt, Brüder und Schwestern. Oh mein, und die Verantwortung, wenn ihr die Menschen habt, die sich darauf verlassen, was du sagst. Denke nur, wenn du ihnen etwas Verkehrtes sagst, wird Gott ihr Blut von deinen Händen fordern. Denk nur darüber nach, es ist eine ungeheure Sache. So seid lieblich, liebt Jesus mit eurem ganzen Herzen, seid einfach, versucht nicht irgendetwas zu ergründen, seid nur einfach vor Gott. Je mehr ihr versucht, alles zu ergründen, desto weiter entfernt ihr euch von ihm. Glaubt ihm einfach. Ihr sagt, nun, wann wird er kommen? Wenn er heute kommt, ist es in Ordnung. Wenn er erst in 20 Jahren kommt, ist es immer noch in Ordnung. Ich werde einfach denselben Weg gehen, den ich jetzt gehe, ihm folgen. Herr, wenn du mich irgendwo gebrauchen kannst, hier bin ich, Herr. Wenn es in 100 Jahren geschieht, wenn meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel leben, um ihn kommen zu sehen, Herr, ich weiß nicht, wann es geschieht, aber lass mich heute einfach richtig mit dir wandeln. Ich werde an jedem Tag genauso auferstehen, wie wenn ich nur ein kleines Nickerchen gemacht hätte. Einmal kommt es dort herunter, der herrliche Palast dort drüben, das Königreich Gottes, wo alle Alten jung sein werden, wo sie die weißen Gewänder bereits angezogen haben. Männer und Frauen sind verwandelt in Schönheit, ein richtiges Kunstwerk von einem kräftigen Mann und einer lieblichen Frau. Sie stehen dort in der ganzen Schönheit und in der Gestalt einer jungen Frau und eines jungen Mannes. Sie können nie alt werden, können niemals sündigen. Es wird nie Eifersucht oder Hass oder dergleichen geben. Oh mein, ich denke, dass die Tonbänder jetzt abgeschaltet sind. Ich habe nur ungefähr 3 oder 4 Minuten, in denen ich zu euch sprechen möchte. Ist das in Ordnung? Nun, dies ist jetzt etwas Persönliches. Ich denke, morgen wird es so gewaltig sein, dass ich lieber heute sage, was ich sagen möchte. Dieses ist jetzt nur für uns. Ihr wisst, dass ich meine Frau habe, die ich liebe, und das ist Meda. Aus Liebe zu meiner ersten Frau hätte ich sie nicht noch einmal geheiratet. Und wenn ich auch sehr für sie gesorgt habe, hätte ich sie nicht geheiratet, wenn Gott mir nicht gesagt hätte, es zu tun. Ihr kennt die Geschichte, wie sie betete und ich es auch tat und wie er mir dann genau sagte, was ich tun sollte, um sie zu heiraten und auch die Zeit dafür festsetze. Sie ist eine liebliche Frau und sie betet heute Abend für mich. Zu Hause ist es jetzt 8 Uhr und wahrscheinlich betet sie jetzt für mich. Nun beachtet, eines Tages sagte sie zu mir, Bill, ich möchte dir einmal eine Frage über den Himmel stellen. Und ich sagte, in Ordnung, Meda. Worum geht es? Sie sagte, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich sagte, ja. Es war direkt nachdem das hier oben geschah. Sie sagte, du weißt, dass Hope dich auch geliebt hat. Ich sagte, ja. Sie sagte, nun, ich denke nicht, dass ich eifersüchtig sein würde, aber es hat eben auch Hope gegeben. Und sie sagte, nun, wenn wir in den Himmel kommen, du hast gesagt, dass du sie dort gesehen hast. Ich sagte, sie war dort. Ich habe sie 2-mal dort gesehen. Sie ist dort und sie wartet darauf, dass ich komme. Und ebenso Sharon. Ich habe sie genauso wirklich gesehen, wie ich jetzt euch anschaue. Ich habe sie dort gesehen und ich sagte, sie sagte, nun, wenn wir dorthin kommen, wer wird dann deine Frau sein? Ich sagte, beide. Eigentlich wird es keine geben und doch werdet ihr beide es sein. Sie sagte, das kann ich nicht verstehen. Ich sagte, komm, Liebling, setz dich und lass es mich dir erklären. Nun, ich weiß, dass du mich liebst und du weißt, wie ich dich liebe, mit Respekt und Ehre. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich anziehe und in die Stadt hinuntergehe und irgendeine kleine Prostituierte, wirklich hübsche, kommt daher und wirft ihre Arme um mich und sagt, oh Bruder Branham, ich liebe dich, wenn sie ihre Arme um mich schlingen und mich drücken würde, was würdest du denken? Sie sagt, ich denke nicht, dass mir das sehr gefallen würde. Ich sagte, ich möchte dich etwas fragen, wen liebst du am meisten, wenn es zu einer Entscheidung kommen müsste, mich oder den Herrn Jesus? Nun, dies ist jetzt, wie man in der Familie spricht. Sie sagte, den Herrn Jesus. Ja, Bill, so sehr ich dich auch liebe, bevor ich ihn aufgebe, würde ich eher dich aufgeben. Ich sagte, danke, Liebling. Ich bin froh, dass du das jetzt so gesagt hast. Dann sagte ich, nun, was ist, wenn dieselbe kleine Frau zu Jesus kommen würde und ihre Arme um ihn herumwürfen würde und sagen würde, Jesus, ich liebe dich. Was würdest du darüber denken? Sie sagte, ich würde mich darüber freuen. Versteht, es ändert sich von Philio zu Agapo. Es ist eine höhere Liebe. Dort gibt es nicht so etwas wie Ehemann und Ehefrau, um Kinder aufzuziehen. Es ist alles vorüber. Das weibliche und das männliche Geschlecht, die Drüsen sind alle, sie sind alle gleich. Nichts ist mehr davon vorhanden. Es gibt keine Geschlechtsdrüsen mehr, überhaupt nicht mehr. Ihr seid nur, denkt euch doch selbst nur einmal ohne Geschlechtsdrüsen. Der Grund, warum sie in uns hineingelegt wurden, ist, um die Erde zu bevölkern. Versteht ihr? Aber dort wird es keine mehr geben. Dort werden keine männlichen oder weiblichen Drüsen mehr sein. Es ist vorbei. Aber die Gestalt nach dem Bilde Gottes wird dort sein. Das ist genau richtig. Aber wir werden wirklich echt sein. Keine Filioliebe mehr. Alles Agapo. Deswegen wird eine Frau nicht mehr sein als ein liebliches Etwas, was zu dir gehört und sie, ihr gehört zueinander. Es wird nicht so etwas wie einen Ehemann geben. Nein, es ist nicht einmal, seht, der Filio-Teil ist überhaupt nicht mehr dort. Seht, etwas wie Eifersucht kann gar nicht mehr existieren. Es gibt nichts mehr, um eifersüchtig zu sein. So etwas gibt es nicht mehr. Ihr werdet so etwas nicht mehr kennen. Nur liebliche junge Männer und junge Frauen leben dort. Dann sagte sie, jetzt verstehe ich es, Bill. Ich sagte, ja, ich möchte euch eine kleine Sache erzählen, die geschehen ist. Es war ein Traum. Während ich schlief, ich habe dies noch nie vorher öffentlich erzählt. Ich habe es verschiedenen Menschen erzählt, aber niemals öffentlich, soweit ich es weiß. Ungefähr einen Monat danach träumte ich, dass ich an einem Tag dort stand und die große Zeit beobachtete. Ich meine nicht das Gericht, ich glaube nicht, dass die Gemeinde jemals zu, ich meine, dass die Braut jemals ins Gericht geht, aber ich war dort, als die Kronen ausgegeben wurden. Der gewaltige große Thron wurde aufgestellt und Jesus und der protokollführende Engel und sie alle standen dort. Es gab eine Treppe aus weißem Elfenbein, die so entlang verlief. Sie verlief kreisförmig, machte einen Panoramabogen und verschwand dann, sodass all die großen Herrscharen, die dort draußen standen, sehen konnten, was vor sich ging. Und ich stand dort drüben, weit hinten, auf einer Seite. Ich stand einfach dort mit keinem Gedanken, dass ich diese Stufen gehen müsste. Ich stand dort und konnte sehen, wie ein protokollführender Engel einen bestimmten Namen ausrief. Und ich erkannte den Namen. Ich schaute und von weit hinten kam der Bruder oder die Schwester. Sie gingen in dieser Weise hinauf und der protokollführende Engel stand dort an der Seite von Christus. Das war jetzt nur ein Traum. Und ich beobachtete und ihre Namen waren dort vorhanden. Sie wurden im Buch des Lebens gefunden. Er schaute sie dann an und sagte, wohlgetan, mein guter und treuer Knecht. Jetzt komm herein. Ich schaute dorthin, wo sie hinging. Dort war eine neue Welt und ihre Freuden. Er sagte, kehre ein in die Freuden des Herrn, die für dich bereitet sind seit Grundlegung der Welt. Und oh, ich dachte, sie gehen dorthin und begegnen einander und freuen sich einfach nur und gehen über Berge und große, gewaltige Städten. Ich dachte, oh, ist das nicht wunderbar, preis dem Herrn, Halleluja. Ich hüpfte auf und nieder und dann hörte ich, wie ein anderer Name aufgerufen wurde und ich sagte, oh, ich kenne ihn, da geht er. So beobachtete ich ihn, kehre ein in die Freuden des Herrn, mein Guter und, oh, sagte ich, preis sei Gott. Es war, als ob sie sagen würden, Orme Neville, seht ihr? Und dann sage ich, oh, Bruder Neville, dort ist er und hier kommt er aus der Menge heraus und geht hinauf. Und ich höre, wie er sagte, kehre ein in die Freuden des Herrn, die für dich bereitet sind, seit Grundlegung der Welt, kehre ein. Und der alte Bruder Neville ist verwandelt und fängt direkt an, da drinnen zu jauchzen und zu jubeln. Junge, ich habe einfach gejauchzt und gesagt, Ehre sei Gott, während ich dort stand und eine wunderbare Zeit hatte, indem ich beobachtete, wie meine Brüder dort eingingen. Und der protokollführende Engel stand auf und sagte, William Branham. Ich hatte nie daran gedacht, dass ich auch dorthin gehen müsste und ich bekam Angst. Ich dachte, oh mei, ich muss das auch tun. So fing ich an, dorthin zu gehen und jeder klopfte mir auf die Schulter und sagte, hallo Bruder Branham, ich segne dich Bruder Branham. Alle klopften mir auf die Schulter, während ich dort durch eine große, gewaltige Menschenmenge hindurchging. Alle reichten zu mir herüber, klopften mir auf die Schulter, Gott segne dich Bruder. Gott segne dich, Bruder. Und ich ging weiter und sagte, danke, danke, danke. Wie wenn man aus der Versammlung herauskommt oder so etwas. Und nun musste ich auch auf diese große, gewaltige Elfenbeinstufen steigen. Und so fing ich an, dort hinaufzugehen. Aber gerade als ich den ersten Schritt trat, hielt ich an und dachte, ich schaute sein Gesicht an und dachte, ich möchte ihn von hier aus richtig sehen können. Und so hielt ich an. Meine Hände hielt ich in dieser Weise. Auf einmal fühlte ich, wie sich etwas in meinen Arm einhakte. Es war der Arm von jemand anderem. Ich schaute herum und dort stand Hope mit ihren großen schwarzen Augen und das dunkle schwarze Haar hing an ihrem Rücken herunter. Sie hatte ein weißes Gewand an und schaute so zu mir hoch. Ich sagte, Hope, da fühlte ich etwas am anderen Arm. Ich schaute herum und dort war Meda. Die dunklen Augen schauten hoch und das schwarze Haar hing herab und sie hatte auch ein weißes Gewand an. Ich sagte, Meda, und sie schauten so einander an, sie hakten sich bei mir ein und hier gingen wir weiter. Da wachte ich auf. Ich wachte auf, stand auf und setzte mich auf einen Stuhl und weinte. Ich dachte, oh Gott, ich hoffe, dass es so geschieht. Beide waren mit mir im Leben verbunden, haben Kinder zur Welt gebracht und anderes mehr. Und hier gehen wir in eine neue Welt, oh mein, wo es nur Vollkommenheit und all dieses gibt. Oh, es wird eine wunderbare Sache sein. Verfehlt es nicht, verfehlt es nicht. Durch die Gnade Gottes tut alles, was ihr nur könnt. Und dann ist es Gottes Sache, sich um den Rest zu kümmern. Dann, ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Lasst es uns noch einmal singen mit unserem ganzen Herzen. Lasst uns die Arme zu Gott erheben. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Bruder Branham verlässt die Plattform und geht in die Versammlung, um für eine Frau im Rollstuhl zu beten, der Übersetzer. In Ordnung jetzt. Sie hat nicht erwartet, die Versammlung zu überleben. Das ist wahr. Und dort ist sie, hat beide Hände erhoben und preist Gott. Das ist der Grund, dass ich es hier so lange hinausgezögert habe. Ich sage euch, was ich getan habe. Ich sprach über Meda und sie alle. Und ich beobachtete, um zu sehen, was. Ich bemerkte, dass das Licht hin und her kreiste und dann über ihr hing. Ich dachte, das ist es. Oh, ist er nicht wunderbar? Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Jetzt mit ganzem Herzen. Bruder Branham summt, ich lieb ihn, der Übersetzer. Denkt an seine Güte und Barmherzigkeit. Amen. Siehst du jetzt, wie viel besser es ist? Amen. Denk nur, er hat dich gesund gemacht. Die Gnade Gottes ist dir erschienen. O Ehre sei Gott, in Ordnung. Euer Pastor jetzt.